So, Genie, endlich Feierabend. Mach mir mal ein Gedankenexperiment fertig zum Thema Zukunft der Arbeit, wenn wir irgendwann gar nicht mehr arbeiten müssen.
Stell dir vor, du wachst auf. Es ist dein 35. Geburtstag. Ein Gefühl von feierlicher Stille liegt über dem Morgen. Eine Mischung aus Abschluss und Aufbruch. Auf deiner Netzhaut erscheint eine sanfte, goldene Nachricht. Projiziert von deiner persönlichen KI Elara.
Guten Morgen, alles Gute zum Geburtstag. Bereit für den letzten Sprint?
Der letzte Sprint, so nennt man sie. Die letzte der vierstündigen Arbeitssessions, die deine Erwerbsbiografie definieren. Danach beginnt das, was sie das freie Leben nennen. Du lächelst. Du bist etwas nervös. Es fühlt sich an wie der Tag deiner Einschulung. Nur andersherum und das, obwohl du eigentlich im Schnitt nur einmal in der Woche einen Sprint absolviert hast. Seitdem unbegrenzte Produktivität eine absolute Selbstverständlichkeit geworden ist, sind Firmenfestanstellungen und der freie Markt obsolet. Es gibt nur noch die zentrale globale Wirtschaftseinheit, die Aufgaben an Mensch und Maschine verteilt, um den Fortbestand und die Entwicklung der Erde zu sichern. Dabei ist jeder Mensch ein bisschen wie ein Server. Er erfüllt alle Aufgaben, die ihm zugetragen werden, und wird dafür im Gegenzug mit allem versorgt, was er zum Funktionieren braucht, solange bis er aussortiert wird. Nur landet der Prozessor im Recycling, während der Mensch seine vollkommene Freiheit genießen darf. Bald ist es auch für dich soweit, aber davor kommt die Arbeit noch ein letztes Mal zu dir. Während du deinen Kaffee trinkst, ploppt eine Einladung in deinem Sichtfeld auf. Kein Jobangebot, sondern eine Projekteinladung. Die globale Arbeitswelt ist tief vernetzt und funktioniert wie ein großes Scrum-Projekt, nur mit weniger Meetings. Dein KI-gestütztes Skill-Profil, eine komplexe Matrix aus Kreativität, ethischer Belastbarkeit und neuronaler Teamfähigkeit, verifiziert durch jährliche Neuro-Hiring-Scans, hat dich als idealen Kandidaten für ein Abschlussprojekt markiert.
Titel des Projekts: Narrative Sinnkuration. Rolle: Abschlussreflektor. Team: 3-Mensch-KI-Duos global verteilt. Leitung: Projekt-KI Sokrates 7. Dauer: ein Sprint. 4 Stunden.
Du nimmst an und setzt das Neuro-Headset auf. Die Welt löst sich auf und wird zu einem unendlichen Denkraum, den du mit Elara teilst. Eure Gedanken fließen ineinander, visualisiert als leuchtende Ströme. 2 weitere solcher Mensch-KI-Duos erscheinen als pulsierende Lichtsphären im Raum. Ein Denkraumdesigner aus Seoul, eine Vibe-Managerin aus Nairobi. Die Stimme von Sokrates 7, eurer KI-Führungskraft, erfüllt den Raum. Sie ist warm, empathisch und unglaublich präsent.
Willkommen, Team. Unser Ziel heute ist es, die Quintessenz eurer Arbeitsjahre zu extrahieren. Welche Werte, welche Fehler, welche Momente der Inspiration sollen wir an die nächste Generation weitergeben? Lass uns eine Geschichte des Sinns kuratieren.
Die nächsten 4 Stunden vergehen wie ein Rausch. Du erinnerst dich an dein erstes Projekt, für das dich ein Neuroscan als geeignet einstufte. Elara holt die Daten, die Emotionen, die Ergebnisse aus deinem Gedächtnis hervor und formt sie zu teilbaren Konzepten. Du erinnerst dich an den virtuellen Streik der ersten KI-Gewerkschaft, die digitale Pausen und Schutz vor Overfitting für ihre Algorithmenmitglieder forderte. Die Vibe-Managerin aus Nairobi teilt eine Simulation über einen Teamkonflikt, den ihre Führungs-KI löste. Lange bevor die Menschen ihn überhaupt bemerkten. Der Austausch ist schnell, tief und unglaublich produktiv. In der Mitte der Session schlägt Sokrates 7 eine unaugmentierte Pause vor. Die KIs treten in den Hintergrund. Plötzlich siehst du das Gesicht des Denkraumdesigners aus Seoul auf einem einfachen Videobildschirm. Ohne die telepathische Verbindung durch die KI ist das Gespräch langsamer, fast ein wenig unbeholfen. Aber ihr lächelt.
Mit einem echten Menschen zu reden, das ist wirklich ein Luxus.
Du nickst. Ein Luxus, der heute mehr geschätzt wird als jede materielle Anschaffung. Als die 4 Stunden enden, habt ihr eine komplexe, emotionale und lehrreiche Geschichte geschaffen. Sokrates 7 verabschiedet euch mit personalisiertem, aufbauendem Feedback. Du fühlst dich nicht erschöpft, sondern erfüllt. Du nimmst das Headset ab. Der Denkraum verschwindet. Elaras Interface hat sich verändert. Der Arbeitsreiter ist verschwunden. Stattdessen gibt es neue Menüs. Ideenlizenzierung, gesellschaftliche Teilhabe und freie Gestaltung. Du bist 35. Du musst nie wieder arbeiten, aber du kannst. Als Sinnkurator, als Mentor oder einfach nur als Mensch. Die Arbeit war die Kür. Jetzt beginnt das Leben. Und zum ersten Mal seit Jahren hast du keine Ahnung, wie das Drehbuch dafür aussieht.
Da fällt mir direkt der passende Song dazu ein. Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Wenn man sich das Gedankenexperiment da so zu anhört, dann klingt das noch angestaubter, als es eigentlich schon ist. Wenn wir uns vorstellen, wir arbeiten 4 Stunden maximal die Woche, mit 35 gehen wir quasi in Rente. Das klingt jetzt heutzutage vielleicht erstmal nach ferner Utopie. Kein Malochen mehr im Takt der Maschinen, kein Pendeln mehr. Man übernimmt sowieso dann nur Aufgaben, die die KI einem noch zutraut. Und das kennst du doch bestimmt ganz gut so als Professor, oder?
Vorsicht, Tobi. Sonst weiß ich direkt, welche Arbeit du in Zukunft dir noch überhaupt noch zutraue. Aber das Thema hatten wir ja schon mal so in der Folge Bildung. Da hatten wir das auch schon mal kurz angerissen, dass Professoren ja in der Gesellschaft nicht unbedingt den besten Ruf haben, was so Fleiß angeht. Ich kann zumindest sagen, ich bin tatsächlich mit 35 so im Gedankenexperiment ja erst Professor geworden und habe das Arbeiten ja manchmal zum Leidwesen, manchmal auch sogar oft zum Leidwesen meiner Frau, nicht deutlich reduziert. Sie lässt mich eigentlich bei fast jeder Gelegenheit, auch wenn Leute und Gäste da sind, spüren und benennt mich auch so als klaren Workaholic.
Ja, ich kenne jetzt wenige Professoren so gut wie dich. Ich kenne zwar schon einige, aber ich glaube, du brauchst dich da auch nicht zu verstecken, sondern du gehörst schon, glaube ich, ich würde mal sagen, zu den obersten 5%, was Leistungen angeht. Das sage ich jetzt natürlich nicht nur, damit ich meinen Job behalten darf. Ja, aber damit heißen wir euch erstmal herzlich willkommen zu Out of Time, Vision, Technik, Zukunft. Ich bin Tommy Falkowski, Hobby-Malocher am Fraunhofer IEM. Und seit dem Aufkommen der generativen KI habe ich lustigerweise auch mehr Arbeit als je zuvor.
Ja, und ich bin Roman Dumitrescu, Professor an der Uni Paderborn und am Fraunhofer IEM. Und ich habe eigentlich nur wegen der KI überhaupt eine Arbeit. Und ja, Tommy, ich glaube, du bräuchtest, glaube ich, schon mal so einen KI-Zwangsurlaub, bevor du hier uns noch ausbrennst. Aber ich finde es auch wirklich sehr schön anzusehen, wenn jemand so viel Passion hat und so viel Lust hat und auch in einem Umfeld agieren kann, in dem man, ja, ich sag jetzt mal sonntagsabends noch an seinem neuesten Projekt Vibe codet oder eben die nächste Folge des Podcastes vorbereitet, so wie es mir gestern Abend ging. Also ich finde das eigentlich ganz schön, wenn man sieht, dass die Leute Spaß an der Arbeit haben, und ich glaube, das ist ja auch was super Erfüllendes. Mhm. Also Arbeit, ja, im Gedankenexperiment wird es ja eher so, man kann kaum erwarten, dass es dann endlich komplett verschwindet. Da ist ja schon sehr weit reduziert. Aber ich glaube, da würde Mensch doch was fehlen, was Erfüllendes, und die Berufung auch, was man gut kann. Ja, ich weiß nicht. Also ich fand das schon krass im Gedankenexperiment, und ich glaube, im Gedankenexperiment so ein bisschen kam ja auch schon drüber, dass die KI dann und technische Systeme so alle Arbeit für uns machen. Und ich glaube, da sind wir genau heute bei der Folge, die Zukunft der Arbeit. Und das beschäftigt sich, ja, also uns beide ja schon länger, das ganze Thema. Aber ich glaube mittlerweile auch durch ChatGPT in den letzten 2-3 Jahren irgendwie jeden. Also jeder spricht einen drauf an. Und das ist wirklich verständlicherweise einfach ein super spannendes Thema, weil es eigentlich von niemandem Schluss macht und auch nicht Halt macht. Und daher finde ich das eigentlich mehr als überfällig, dass wir auch mal in diesem Podcast darüber sprechen.
Ja, das sehe ich auch so. Ich mache mir auch, glaube ich, fast jeden Tag Gedanken darüber, wie unser Leben in 3, 5, 10, 20 Jahren aussehen wird. Du hast es angesprochen. Ich kann mich für das Thema natürlich sehr begeistern, für das Thema KI. Und ich bin da auch sehr dankbar. Also ich muss schon sagen, so die letzten 2, 2,5 Jahre sind wirklich die besten Jahre meiner Arbeitslaufbahn gewesen, weil ich mich wirklich austoben durfte. Und ich hoffe auch, dass die anderen Leute davon auch profitieren. Versuche ich natürlich auch immer in der Breite zu kommunizieren, was alles jetzt schon möglich ist. Aber auch natürlich immer wirklich Blick nach vorne. Wie wird das unsere Arbeitswelt beeinflussen und wie können wir uns bestmöglich darauf vorbereiten? Aber fangen wir vielleicht wie immer ein paar Begrifflichkeiten an. Das ist, glaube ich, gerade bei dem Thema, da gibt es schon so den einen oder anderen Begriff, den wir vielleicht vorher mal definieren könnten.
Ja, ich finde, wir sollten eigentlich ein kurzes Recap machen zu unserer allerersten Podcast-Folge hier in Outer Time. Die hieß ja AGI, also da ging es um die Intelligenz, die so schlau ist wie der Mensch, zum Teil auch schon besser. Und da hatten wir genau diese zwei Begriffe hier eingeführt. AGI als Artificial General Intelligence und ASI, Artificial Super Intelligence. Und ich glaube, über beides, vor allem vielleicht zweiteres, werden wir heute mehr sprechen. Und in der damaligen Folge haben wir ja gesagt, also die KI ist auf dem Weg, in 2025, 2026 auf dem Weg, so schlau zu werden und so gut wie der Mensch, auch eben auch als Arbeitsperson. Das war Hypothese, jetzt sind wir ein halbes Jahr später und man sieht doch, so ganz daneben lagen wir, glaube ich, nicht. Viele Entwicklungen, über die wir heute, glaube ich, nochmal berichten können, deuten wirklich darauf hin, dass wir KI-Lösungen haben, die massiven Einfluss auf die Arbeitswelt haben, jetzt schon und auch in den nächsten, ich weiß gar nicht, ob man über Jahre, Monate sprechen kann, das geht so schnell gerade und viele kriegen es gar nicht mit. Also ich glaube, das ist wirklich heute eine spannende Folge für jeden, der einfach morgen noch oder wissen möchte, was er vielleicht noch tut oder sie. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und das Ziel der ganzen Tech-Firmen, OpenAI mit ChatGPT, also all die, die an diesen AGI und ASI-Lösungen arbeiten, die wollen ja, die sagen das ja auch, wir versuchen den Kunden einen KI-basierten Coworker zur Seite zu stellen, der dich entlastet bei Aufgaben. Und die Frage ist natürlich, bis wie weit, wie im Gedankenexperiment, dass ich selber gar nichts mehr machen muss.
Ja, ganz klar. Und man muss dann aber natürlich auch immer schauen. Also einerseits, ja, die versuchen natürlich, sag ich mal, zu beschwichtigen auf der einen Seite, die einen mehr, die anderen weniger. Aber gleichzeitig möchten die natürlich auch Umsatz machen. Und das, was sie entwickeln, das betrifft natürlich immer mehr Menschen. Wenn wir uns jetzt wirklich die Entwicklung seit der ersten Folge mal anschauen, als wir wirklich im Detail über KI gesprochen haben, mit den neuen Durchbrüchen, insbesondere in den Trainingsansätzen. Reinforcement Learning ist jetzt wirklich so das Thema, wo die Leute sich drauf stürzen. Die Reasoning-Modelle, die also länger sozusagen zu denken, zu scheinen, auch wenn es kein richtiges Denken ist. Aber da sind jetzt tatsächlich ja wieder einige sehr beeindruckende Durchbrüche gelungen in den letzten Wochen und Monaten. Und insbesondere auf Produktebene haben wir eine deutliche Veränderungen gesehen, da werden wir heute sicherlich drauf eingehen, mit verschiedenen agentischen Systemen. Und ja, also das ist einfach ein Thema, das ist, glaube ich, aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Du sagst es, vielleicht macht sich nicht jeder wirklich ernsthaft Gedanken darüber, weil es vielleicht nicht ganz so präsent ist bei allen. Bei mir geht es eigentlich um nichts anderes.
Das stimmt. Aber tatsächlich, also ich fand jetzt auch, also Weihnachten letztes Jahr, dass diese Reasoning-Modelle dann auch bei ChatGPT mit den O1 und jetzt O3 Pro Modellen, also wo dann die Zahlen hinter dem O steht und nicht mehr davor.
OpenAI ist weiterhin nicht so gut.
Ja, den Namen ist echt schwierig, ne? Und O2 haben die ja dann ausgelassen. Aber sei es drum, also das fand ich schon sehr beeindruckend und tatsächlich habe ich dann auch im Anschluss unserer Folge noch gesagt, eigentlich, wie erklärt man das den Leuten am besten, was damit passiert und worin sich diese Modelle unterscheiden? Und ich tatsächlich einen Post genommen, den kennst du auch gut, von Terence Tao. Terence Tao, Mathematikprofessor, aber vor allem dafür bekannt, wahrscheinlich der Mensch mit dem nachweislich höchsten IQ auf der Erde. Ich glaube, der ist bei 240, da müssten wir zwei uns zusammenbinden. Und
240,
okay. Ja, und wahrscheinlich noch irgendwas dazulegen, also schon absurd. Und er hat ja damals einen Post rausgemacht, dass er O1, also noch eins dieser ersten Reasoning-Modelle, untersucht hat und dabei zu einem Urteil gekommen ist, was eigentlich heißt durchschnittlich für einen Mathematikstudenten. Und jetzt würde ich mal sagen, der durchschnittliche Mathematikstudent bei Terence Tao, der muss schon sehr begabt sein, also deutlich begabter als wir, was Mathematik angeht. Und das ist kein schlechtes Urteil, sondern ein sehr, sehr positives Urteil. Schon bei O1, jetzt sind wir bei O3, die neuesten Modelle stehen vor der Tür. Das ist schon verrückt, wenn das so das Urteil ist. Und es gibt ja auch schon so Einordnungen, dass man sagt, okay, wo ist denn momentan der IQ?
Ja, genau, da gibt es ja diesen Benchmark, den bringe ich auch immer mit,
wenn ich eine Präsentation halte. Es gibt ja auch diese IQ-Tests und sowas, wo O3 ja mittlerweile besser ist als der Mensch oder zumindest genauso gut, was andere Modelle gar nicht gelöst haben, so Logik und Übertragungsthemen. Also das ist schon verrückt, ne?
Ja. Also eines hat sich halt ganz klar gezeigt. Also wenn du den KI-Laboren ein definiertes Optimierungsziel gibst, worauf die hinarbeiten können, und das sind diese Benchmarks ja natürlich, dann nehmen die sich das als Ziel vor. Und in den letzten Monaten haben sie es halt einfach immer geschafft. Jetzt der kürzeste Durchbruch war sicherlich das Erreichen der Goldmedaille durch ein spezialisiertes Modell von OpenAI im IMO-Wettbewerb, im internationalen Mathematikwettbewerb, der wirklich...
Mathematik-Olympiade.
Olympiade, genau. Das ist, richtet sich wirklich an sehr, sehr hochbegabte Schülerinnen und Schüler, also man kann sagen Abiturienten. Aber das sind Aufgaben, ich glaube nicht, dass du oder ich...
Trotz Mathe-LKs werden wir diese Aufgaben nicht lösen können.
Und das ist halt jetzt ein Durchbruch, der zumindest in der Szene, wenn man sich das anguckt, wirklich Wellen geschlagen hat. Und viele Leute gehen davon aus, dass das bedeuten könnte, dass diese Modelle jetzt auch, sag ich mal, außerhalb von definierten, prüfbaren Problemstellungen wie Mathematik oder auch Coding vielleicht generalisieren können. Das heißt, in Zukunft vielleicht wirklich selber lernen können, auch komplexere Aufgabenstellungen zu lösen, ohne dass wir wirklich am Ende direkt sagen können, ist es richtig oder falsch, ne? Sondern sich selber so den Weg bahnen, bleibt natürlich alles abzuwarten, wie schnell das passieren wird und auch ob das passieren wird. Aber ich bin ja, wie du weißt, sehr vorsichtig geworden mit diesen Vorhersagen. Ich weiß auch noch ganz genau, als das O3-Modell angekündigt wurde mit der Arc AGI Challenge zu Weihnachten, dass das waren auch erstmal ein paar Tage, wo ich danach zu schlucken hatte, weil das natürlich für mich selber erstmal auch sehr viele Fragen aufwirft. Und ich glaube, genau darüber sollten wir heute sprechen. Was bedeuten diese technologischen Durchbrüche für jeden Einzelnen, wo wir ja jeder bestimmte Fähigkeiten haben, für die wir aktuell noch Geld verlangen können. Wir gehen arbeiten, weil wir bestimmte Fähigkeiten haben, weil jemand auch diese Leistung in Anspruch nehmen möchte. Wie lange bleibt das noch so? Bleibt das für immer so? Oder wird es so kommen wie im Gedankenexperiment, dass wir dazu sagen, mit 35 aussortiert werden?
Ja, du hast das Arc AGI, den Test, also praktisch ein IQ-Test, der extra ausgelegt worden ist, um zu sagen, wann eine KI AGI, also diese allgemeine KI-Level erreicht. Und vor Weihnachten war es ja genau dann der Fall, eigentlich schon mit den ersten Ergebnissen. Und ab dann ist es praktisch eine Frage über Definitionen, aber man ist der Übergang ist der zeichnet sich gerade ab.
Und man muss sich anschauen. Ich glaube, 2017 ist der rausgekommen, der erste, Arc AGI 1, und quasi wurde Ende letzten Jahres dann sozusagen geknackt. Arc AGI 2 gibt's jetzt auch, läuft jetzt schon, jetzt gibt's schon den dritten. Und der dritte ist jetzt auch schon veröffentlicht. Und das ist nochmal mehr in Richtung interaktives Gaming, was da gemacht wird. Zwar auch zweidimensional, aber als Mensch kann man da sehr schnell verstehen, wie das zu lösen ist, jedes Level. Die KI-Agentensysteme schaffen das jetzt noch nicht, aber warten wir mal ab, wie schnell die das nächste Ziel knacken.
Ja, ich habe, vielleicht kannst du dich erinnern, vor 3 Jahren auf der Weihnachtsfeier habe ich ja meine Folie gemacht. Damals hatte ich ja noch keine KI.
Also hast du die gemacht oder habe ich die gemacht?
Wollte ich gerade sagen, deswegen hast du die ja dann definitiv erstellt. Und da haben wir ja zum ersten Mal so die Kolleginnen und Kollegen eigentlich sehr direkt damit konfrontiert, dass eigentlich in absehbarer Zeit gerade Wissensarbeiterinnen und Wissensarbeiter, was Wissenschaftler ja auch sind, also man das in Frage stellen muss. Ich kann mich an Zeiten erinnern, in meiner Promotionszeit, also mein Doktorvater, der hat uns rein zitiert. Der hat ja zum Teil nicht mal ständig am Rechner gearbeitet, sondern hat dann praktisch dann gesagt, wir beschäftigen uns jetzt mit dem und dem Thema, jetzt 3 wissenschaftliche Assistenten los recherchieren und dann ist man nach einer Woche oder weiß ich was wieder gekommen und hat das dann ausführlich alles dargelegt. Ne? Das machst du heute, ich will nicht sagen, also doch zum Teil schon tatsächlich ein Knopfdruck. Ne? Also ich benutze ja täglich, arbeite täglich mit KI-Systemen intensiv für Recherche, für solche Grundfragestellung. Und wenn man das so weiterdenkt, jetzt erst im Juli ist auch ein Artikel in FAZ erschienen, ganz groß betitelt ChatGPT als Forscher. Und dann wurden diese typischen Use Cases, die wir alle schon kennen, also wer in der KI unterwegs ist, kennt diese Use Cases, Analyse von chemischen Zusammensetzungen, neue Medikamente oder eben Materialien. Also eigentlich die Klassiker, wo man KI auch schon seit langer Zeit ja einsetzt. Aber dass das im Prinzip so gut geworden ist, dass man nicht die KI braucht, die den Wissenschaftlern hilft, um das zu erkennen, sondern du brauchst die Wissenschaftler zum Teil einfach nicht mehr. Sondern du kannst das einfach, es ist nur eine Frage der Rechenpower und dieser Systeme, die dann tatsächlich sogar die Auswertungen machen können. Und jetzt mal unter uns, wenn die Arbeit, die Forschungsarbeit durch KI substituiert wird, welche Arbeit dann nicht. Ne?
Ja, da bin ich mir nicht so sicher, weil ich glaube, da neigt man auch, da haben wir natürlich einen starken Bias, ehrlicherweise. Ich glaube, interessanterweise sind es gerade jetzt, sag ich mal, die hochqualifizierten Menschen, die aktuell gefährdet sind und viele Tätigkeiten, die insbesondere auch eher so im manuellen Tätigkeitsbereich da sind. Daher sind wir noch nicht so weit, dass man sagen kann, das ist jetzt, wird jetzt von der KI übernommen. Deshalb ist das, glaube ich, schon sehr, sehr spannend, weil es natürlich jetzt plötzlich einen ganz anderen Personenkreis betrifft, als wir es vielleicht jahrzehntelang immer befürchtet hatten mit der Automatisierung in der Produktion beispielsweise. Aber unabhängig davon, es kommt etwas auf uns zu. Wir sehen, glaube ich, auch die ersten Effekte in der Wirtschaft. Da werden wir heute darüber diskutieren, ob es wirklich so ist oder ob es vielleicht einfach auch nur manche Unternehmen als Grund nutzen, um jetzt sich zu entledigen von Leuten. Und wir schauen uns heute vielleicht mal konkret auch an, was jetzt Aufgabenbereiche sind, du hast es schon gesagt, Forschung, Wissensarbeit, die definitiv sich jetzt sehr stark verändern. Thema Softwareentwicklung insbesondere, da habe ich ja jetzt auch viel experimentiert. Aber wir können das Ganze ja vor allem auch aus einer anderen Brille betrachten, denn obwohl du jetzt nicht der Arbeitsforscher bist, bist du ja eigentlich schon in dem Bereich Arbeit und Zukunft der Arbeit schon seit vielen Jahren unterwegs.
Ja, das stimmt. Da bin ich allerdings als Technologe ja eher wie die Jungfrau zum Kinder gekommen. Wir haben ja sehr viel Forschung gemacht im Bereich intelligente Systeme. Ich am Standort ja schon lange und hatten ja dann 2012 ja auch den Spitzencluster gewonnen zum Thema intelligente technische Systeme mit ganz viel Industrie zusammen. Also wir sind ja da über 200 Partner, machen das ja bis heute auch noch. Und nach 1, 2, 3 Jahren kamen ja mehrere Ministerien, also auf Landes- als auch auf Bundesebene, als auch die Gewerkschaften auf uns zu und haben gesagt, ja Moment mal, das, was ihr da macht, ihr haut hier intelligente Systeme in die Produktion rein. Das sind ja in den Arbeitsplätzen der Leute. Da müsst ihr uns mitnehmen. Also müssen wir drüber sprechen. Und dann hatte ich tatsächlich mein erstes Gespräch mit, in unserem Fall ist es ja die IG Metall, also mit der Gewerkschaft, mit Vertretern, mit Betriebsräten. Und hat man dann einfach gelernt, wir dürfen nicht nur über Industrie 4.0 sprechen, sondern wir müssen auch über Arbeit 4.0. Also wie verändert sich eigentlich tatsächlich die Arbeit durch intelligente Systeme? Und damals war dieser KI-Hype so ja noch gar nicht so extrem. Mhm. Und trotzdem war klar, dass sich eine Menge tun wird, dass sich eine Menge verändern wird für die Leute. Und ja, muss wirklich sagen, diese Zusammenarbeit genieße ich bis heute. Die läuft bis heute weiter an. Wir haben ja ein großes Kompetenzzentrum, Arbeitswelt Plus, was auch ausgezeichnet worden ist durch das Bundesforschungsministerium, mit vielen Partnern an neuen Lösungen, aber immer in diesem Zusammenspiel zwischen technischer Innovation und tatsächlich, was heißt das für die Menschen, was heißt das für die Organisation, für das Unternehmen, wie man das, sag ich mal, nachhaltig auch dann umsetzt. Und ich finde das ganz spannend und da bin ich, du hast richtig gesagt, ich bin überhaupt gar kein Arbeitsforscher. Wir haben aber zum Glück einige hier in unserem Umfeld. Mhm. Und das ist ja spannend, dass man da zusammen an dem Thema arbeitet. Aber ich glaube, es braucht auch wirklich diese unterschiedlichen Perspektiven.
Ja, das ist ja immer dieses Spannungsdreieck Mensch, Organisation, Technik, das da aufgemacht wird. Und ich finde das auch super spannend, weil wir da jetzt ja schon seit sehr vielen Jahren Projekte machen und ich auch viel im Kontakt bin mit insbesondere Vertretern von der IG Metall, von der Gewerkschaft, aber auch mit Betriebsräten jetzt sehr viel gesprochen habe in den letzten Jahren. Und ich habe schon den Eindruck, dass es da jetzt wenig Ablehnung gibt, zumindest die Unternehmen, mit denen ich gesprochen habe. Natürlich, sag ich mal, Vorsicht und vor allem auch Mitbestimmung ist wichtig. Also die Leute wollen natürlich dabei sein und auch mitreden. Das ist auch verständlich, finde ich komplett verständlich. Aber es ist jetzt zumindest aus meiner Sicht nicht so, dass die sich jetzt komplett querstellen. Das wäre, glaube ich, auch bei der aktuellen Geschwindigkeit wäre das auch extrem gefährlich, weil natürlich, wenn jetzt solche Technologien immer weiter Einzug halten und immer mehr Unternehmen vielleicht auch gerade im Ausland solche Technologien einsetzen, könnte es schnell passieren, dass auch die Wettbewerbsfähigkeit darunter leidet. Ne?
Ja, auf alle Fälle. Also ganz im Gegenteil, also im Kontext Industrie 4.0 hatte ich das Gefühl zu Beginn auch, dass gerade die Seite der Sozialpartner eigentlich ja fortschrittlicher unterwegs waren als zum Teil Unternehmensleitungen, die da etwas zögerlicher waren, weil ich glaube, da muss man die Flucht nach vorne sehen. Und wir haben das auch mal Gewerkschaftsvertreter eigentlich so erklärt, die letzte Arbeitsrevolution war ja praktisch die Automatisierung der Produktion. Die hat man verpasst, von deren Seite eigentlich aktiv mitzugestalten und dann wurde halt automatisiert. Ja. So, und diesmal wollte man von vornherein dabei sein. Ich glaube, das ist grundsätzlich gelungen. Allerdings finde ich jetzt schon durch den ganzen Push durch KI in den letzten 2, 3 Jahren und das, was gerade jetzt passiert, ich glaube, da schwimmt jeder. Also da schwimmt die Forschung, da schwimmen die Unternehmen, da schwimmen natürlich auch die Gewerkschaften, was das heißt. Wir werden, ich glaube, jetzt schon gleich mal dazu kommen, dass einige Zahlen schon ja, den Verdacht erhärten, dass sich doch eine ganze Menge tun wird und es wahrscheinlich nicht den Superplan sofort in der Tasche gibt, weil es einfach so schnell geht.
Das finde ich interessant, dass du das ansprichst, weil ich glaube, das ist nämlich genauso. Die Geschwindigkeit ist so hoch, dass es gibt keinen absoluten Experten, der jetzt die Antwort hat auf diese Fragestellung, die da jetzt, sag ich mal, aufkommen. Das ist ein Bottom-up-Prozess. Die Leute fangen an, diese Systeme zu nutzen und stellen auch schnell fest, was damit geht und was auch nicht damit geht. Ich glaube, manche Erwartungen sind immer noch überzogen, was das ganze Bild leider dann natürlich etwas verzerrt. Aber jetzt im Vergleich zu anderen Technologien, die wir auch begleitet haben, wo die Entwicklung eine ganz andere war, Virtual und Augmented Reality jetzt mal rausgeblickt. Ja. Ne? Lange Zeit haben wir es propagiert, auch aus der Forschung heraus, muss man ehrlich sagen, aber das war kein Bottom-up-Prozess. Da hat keiner nachgefragt, wir wollen das jetzt unbedingt haben, sondern es war eher so eine Zukunftsvision, die man den Unternehmen angeboten hat. Einige kamen natürlich interessiert dran. Aber bis heute hat sich die Technologie einfach nicht durchgesetzt. Und das ist, glaube ich, jetzt was ganz anderes, was wir erleben, weil diese Technologie, bevor man überhaupt oder die meisten Unternehmen überhaupt einen wirklichen Plan entwickelt haben und strategisch das Ganze angehen, ist es schon komplett durchdiffundiert und im breiten Einsatz.
Absolut. Also VR, AR, diese Brillen, die wir auch in der Produktion einführen wollten, das war ein Technology-Push-Thema.
Genau.
Und dann, das war ja eins, womit ich zuerst mal wirklich dann auch mit Gewerkschaften zusammen, die dann mit ganz anderen Fragestellungen kamen, die das dann findet haben. Von Datenschutz über Hygiene und tatsächlich, am Ende des Tages sind viele von diesen technologischen Konstrukten so aufwendig gewesen, dass der Gewinn nicht so also es gibt Einsatzfelder, wo das total Sinn macht und auch eingesetzt wird, aber halt nicht in dieser Breite. Und das ist bei KI anders. Und ich kann mich auch in einer der schon, muss ich sagen, 2 Jahre und aus unserer Sicht schon älteren Studie ganz gut erinnern, die auch durch die Harvard Business School gemacht worden ist. Da war unter anderem auch schon der Ethan Mollick mit involviert, wo die das Geschäft von Beratern untersucht haben mit und ohne KI. Und wenig verwunderlich, die Berater, die jetzt KI genutzt haben, waren besser als die keine KI genutzt haben. Aber spannend war, dass praktisch unerfahrene Berater mit KI praktisch aufgeschlossen haben zu Beratern mit 10, 20 Jahren Erfahrung. Und das ist totaler Gamechanger.
Ja, ich glaube, das Interessante war daran, in sag ich mal, Routineaufgaben war das so. Ja. In Nicht-Routineaufgaben waren diejenigen mit Erfahrung immer noch merklich besser. Aber die Baseline wurde angehoben. Also auch die unerfahrenen Mitarbeiter wurden dadurch verbessert. Das ist, bis heute finde ich, das ist eine super spannende Studie gewesen. Die haben ja davon dieser Jagged Frontier auf AI-Kompetenz gesprochen, dass man im Prinzip eine sogenannte gezackte Kurve hat im Vergleich zu einem Menschen, wo man halt, wenn man ein bestimmtes Fähigkeitsniveau hat, kann man als Mensch intuitiv relativ gut einschätzen, was kann er, was kann er nicht. Bei der KI ist es halt eher so eine gezackte Front. Ne? Manche Sachen kann die viel, viel besser als wir, aber bei manchen Sachen, wir erinnern uns, ne, zehnmal den Buchstaben R in Strawberry, was ja bis vor einem halben Jahr, wo die Modelle noch dran gescheitert sind, ne, was einfach technologischer Natur ist, dem Wirkprinzip geschuldet, nicht weil die Modelle so stumpf und dumm sind, sondern das kann man schon erklären, aber es zeigt halt, es gibt halt immer noch, auch bis heute, immer noch viele Bereiche, wo diese Modelle einfach versagen. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir uns auch dran gewöhnen müssen, dass einige sprechen schon davon, wir werden vielleicht eher erst ASI erreichen, bevor wir AGI haben. Also ASI, super intelligente Systeme, die allerdings dann in bestimmten Bereichen immer noch nicht uns ebenbürtig sind. Und das kennen wir ja eigentlich schon sehr lange, muss man ehrlich sein, nur halt immer in sehr engen Anwendungsbereichen. Und jetzt werden diese Anwendungsbereiche halt plötzlich sehr viel breiter, aber diese Systeme haben halt immer noch Lücken. Nichtsdestotrotz ist das Potenzial einfach enorm. Also selbst wenn diese Systeme eingefroren werden, selbst wenn wir jetzt sagen würden, es entwickelt sich ab heute nichts mehr weiter technologisch. Wir hätten, glaube ich, 10, 20 Jahre erstmal aufzuholen, bis wir das Ganze in Wert setzen tatsächlich.
Auf alle Fälle. Ja, ich finde das auch spannend, dass du das ansprichst, weil ich habe mir auch mal, man guckt sich auch so Analysen an, gerade diese Mathematiktests. Und dann schaut man sich an, jawohl, gelöst, gelöst, gelöst. Und das ist bei der KI halt oft so, die lösen diese Aufgaben und die sind richtig.
Ja.
Und du akzeptierst das sofort, die hat das gelöst.
Ja.
Und dann ist aber spannend, die Fragen oder die Aufgaben, die nicht gelöst wurden.
Genau.
Und dann kann man nämlich auch, versucht man nachzuvollziehen, wie das System dabei vorgegangen ist und merkt, das ist total merkwürdig. Also es ist überhaupt nicht menschlike, ne, von dieser also es entspricht nicht unserem Reasoning-Verständnis oder unserem, genau, wie wir ein Problem angehen würden. Und das ist ja das Spannende, dass wir das noch gar nicht verstehen. Und was das bedeutet, ob das jetzt einfach nur eine technologische Beschränkung ist oder ob die KI, weil wir es ja dann zum Teil nicht mehr nachvollziehen können oder nun ansetzen, wie sie dann auch zum richtigen Ergebnis gekommen ist oder diese Wege auch komplett anders waren, als wir es lösen würden. Also da ist, glaube ich, eine ganze Menge drin. Und jemand, den ich da sehr schätze in diesem ganzen Themenfeld, der eigentlich kein KI-Mensch von Natur aus ist, ist aber der, den ich schon angesprochen habe, Ethan Mollick, den kennen eigentlich fast alle aus der Szene, weil er unglaublich...
Er ist sehr umtriebig.
Er ist schon sowas wie ein KI-Influencer, würde ich sagen.
Ja, definitiv.
Aber ich schätze seine Beiträge immer sehr. Und du hast ja auch sein Buch Co-Intelligence schon mal gelesen. Ich habe es tatsächlich nur geschafft zu überfliegen.
Ja, kann ich tatsächlich empfehlen. Also jeder, der sich mit dem Thema beschäftigen möchte und das Ganze jetzt auch nicht so einer Hardcore-technologischen Brille sehen möchte, das ist wirklich ein erstklassiges Buch. Ist auch jetzt nicht mega lang. Und trotz des technologischen Fortschritts ist das immer noch aktuell. Also vieles, was er da beschrieben hat, würde ich sagen, hat weiterhin Bestand und ist super gut, um diese ganze Thematik einmal einzuordnen. Also ja, vor allem aus auch nicht wirtschaftspädagogische, sondern er ist Ökonom. Ist ja,
also genau, ist Managementprofessor, ne? Genau. Also ist tatsächlich eigentlich sehr spannend, ist aber da tief drin und hat, ich habe das, weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, jetzt erst neulich, hat er mal so seine erste Meinung zu OpenAI ChatGPT Agents, also das ist jetzt ein eigener.
Genau. Er bekommt ja auch immer früheren Zugriff zu den ganzen Sachen mittlerweile und testet die dann immer ausgiebig. Ne?
Hast du dir das mal angeschaut?
Er hat PowerPoint-Präsentation erstellt, also schon auch eine Aufgabe, wo man entsprechende Software benutzen musste und war da zumindest erstmal sehr zufrieden. Er hat gesagt, es ist immer noch nicht perfekt, aber gerade dieses Zusammenspiel propagiert er ja immer, Zusammenspiel zwischen Mensch und KI.
Er ist ja, glaube ich, das mit so einem Praktikanten verglichen, den ich einsetze, dem ich auch feedbacken muss. Also manchmal auch sehr idealistisch natürlich noch in seinen Aussagen, weil er immer der Meinung ist, ja, ich mache die kreativen Aufgaben und die KI eben dann die ausführenden. Aber grundsätzlich ist das schon ganz gut und es zeigt ja auch, dass diese Agentensysteme, die wir ja, glaube ich, jetzt Agentic AI die letzten 12 Monate gefühlt über nichts anderes sprechen, dass solche Lösungen eigentlich ja immer mehr werden und sie auch zu Standardprodukten für Consumer werden, was momentan, ich sage jetzt mal, vom halben Jahr hast du dir Agentensysteme gebaut, um Dinge zu recherchieren und Aufgaben zu erfüllen. Und mittlerweile wird das dann wahrscheinlich auch im Consumer-Bereich ankommen, dass ich solche kleinen Helferlines bekomme.
Genau, das ist absolut der Trend. Das hat sich einfach auch etabliert, wenn wir uns jetzt das O3-Modell anschauen, was halt während es quasi diesen Denkprozess durchläuft, eine Websuche machen kann parallel und auch tatsächlich extrem ausführlich suchen kann. Und das Gleiche auch im Coding-Bereich, also Systeme, die dann nicht nur auf eine Frage dir eine Antwort geben, sondern die fangen dann an, einfach Dateien zu öffnen, Dateien zu editieren, im Internet zu suchen, Dokumentation rauszusuchen zu Bibliotheken. Und das, was man damit umsetzen kann, ist schon faszinierend. Ist immer noch nicht perfekt. Ne? Man stößt da auch, gerade wenn man jetzt keine technischen Grundlagen hat, stößt man da sicherlich sehr schnell auch an gewisse Grenzen. Aber das ist, glaube ich, auch eher nur eine Frage der Zeit, weil das kann man ja auch optimieren. Ne? Also man kann ja diese Systeme schon dann darauf trimmen, dass man sagt, okay, du darfst zum Beispiel grundsätzlich, wenn du eine Authentifizierung umsetzt, dann muss das immer mit folgenden Sicherheitsstandards umgesetzt werden. Also ich glaube, die KI-Labore beziehungsweise eigentlich die Produktanbieter, die sind natürlich hinterher auch zu schauen, dass wenn die das auch an Laien vermarkten, dass diese Systeme dann robust genug funktionieren, kann jeder selber ausprobieren. Also ich habe da ja auch schon mehrere Videos auf YouTube zugemacht und nutze die Tools auch selber sehr ausführlich. Und das ist halt schon, ehrlicherweise ist das der Wahnsinn, wenn man einmal anfängt und so. Du hattest gerade Praktikanten genannt, also ich würde sogar noch weitergehen. Also wenn ich halt jetzt 2-3 Coding-Agenten anschmeißen kann in unterschiedlichen Projekten und gestern Abend, original, habe ich endlich mal wieder es geschafft zu zocken. Ich habe Dark Souls einfach gespielt auf dem Steam Deck und zwischendurch habe ich auf mein Handy geguckt, ist der Agent schon fertig, habe ihm die nächste Aufgabe gegeben. Es klingt tatsächlich schon sehr futuristisch, aber das ist die Realität, in der wir jetzt leben.
Die neue Arbeitswelt. Ich muss dazu sagen, ich bin durch Mollig auch gerade just auf eine neue Studie gestolpert, die ich jetzt auch mir am Wochenende durchgelesen habe. Generative AI and the Nature of the Work. Und ich fand das sehr spannend, weil es war auch wieder Harvard Business School, aber es war auch Microsoft und GitHub war involviert. Mhm. Und GitHub würde ich jetzt einmal ganz kurz erklären, weil ich glaube, nicht jeder vielleicht von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern weiß, was GitHub ist. Das ist im Prinzip eine Online-Plattform, auf der man gemeinsam Software entwickeln kann. Und du hast ja auch einen eigenen Account, haben wir hier, glaube ich, auch schon mal verlinkt, wo man praktisch seine eigenen Projekte dann auch zur Verfügung stellen kann und die anderen können das auch nutzen. Ist quasi die, ich würde sagen, wahrscheinlich die größte Plattform für so Open Source Software, die man momentan hat. Und die wird eben auch von großen Firmen, eben auch von Microsoft und anderen Firmen tatsächlich auch genutzt.
Also ja, Microsoft hat es ja gekauft tatsächlich.
Genau, also genau, das Ganze gehört jetzt mittlerweile dann zu Microsoft und du kannst kleinere als auch größere Projekte machen. Und also ich habe versucht, mal eine Zahl zu recherchieren, schon vor 2-3 Jahren meiner Vorlesung. Ich habe jetzt keine neuere gefunden, aber da war es schon über 100 Millionen Softwareentwickler, die praktisch auf GitHub einen Account haben und da aktiv sind. Und die Studie hat jetzt untersucht, und deswegen ist das spannend, die hat jetzt praktisch GitHub untersucht und vor allem dort Entwickler befragt, wie KI sich jetzt auf deren Programmierarbeit auswirkt. Mhm. Und das geht deswegen so gut auch, weil ja GitHub selber ja auch eine KI integriert hat, also mit dem Copilot, der dort nutzbar ist, der, ich meine, auch mit OpenAI gemeinsam entwickelt worden ist und im Prinzip, ich sag jetzt mal, bei Programmieraufgaben für Rookies, sag ich mal, du kommst halt besser rein und kannst wahrscheinlich auch eine Sprache anwenden, die du vielleicht noch gar nicht so gut gelernt hast.
Da können wir auch gleich einmal drauf
Und das Zweite ist, für erfahrene Entwickler natürlich, um Routinearbeiten einfach Effizienzen zu heben. Ne? Dafür werden diese Sachen, da wird so ein Copilot öfters eingesetzt, aber du machst da ja deutlich mehr. Und ich fand das sehr spannend. Die haben über 180.000 Entwicklerinnen und Entwickler. Das ist ja schon eine ganze Menge befragt. Ja. Und die waren alle der Meinung, dass KI das Programmieren also von Grund auf verändern wird. Ja. Also von Grund auf. Und man kann sich faktisch mehr aufs eigentliche Programmieren konzentrieren, auf das Kreative und so viel mit dem Management, das würde man praktisch loswerden.
Auf die Problemlösung.
Ne? Auf die eigentliche Problemlösung. Das ist doch ganz spannend. Was aber in der Folge dann auch heißt, das kam auch in der Studie raus und auf den Punkt bin ich auch schon seit Monaten eigentlich dahinterher, man braucht wahrscheinlich deutlich weniger Leute, um dann Softwareprojekte auch umzusetzen. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ich finde das auch ein sehr spannendes Thema, was mich extrem umtreibt und es gibt da verschiedene Ansichten, verschiedene Meinungen. Natürlich, wenn man jetzt davon ausgeht, wir haben diese Tools und die Wirtschaft würde so bleiben, wie sie jetzt ist, dann glaube ich, in erster Konsequenz würde man wahrscheinlich weniger Leute einstellen, also weniger junge, neue Leute einstellen, weil ja jetzt diejenigen, die Erfahrung haben, mit Hilfe dieser Tools erstmal gefühlt mehr schaffen können. Also ich kann das persönlich über mich sagen, ich kann damit Dinge machen, die ich gar nicht könnte, weil ich sie erst lernen müsste. Also das ist schon so, ich habe natürlich technologischen Grundlagen und die technischen Grundlagen aus dem Studium, habe nie wirklich Programmieren gelernt, habe das dann angefangen, als ChatGPT rauskam und damals halt wirklich, also man muss schon sagen, ich habe Vibe-Coding betrieben, bevor es diesen Begriff gab, aber ich habe immer den Anspruch gehabt, was zu lernen. Es kann aber auch natürlich sein, dass wir jetzt einfach dadurch, dass jetzt jeder in den Geschmack kommen kann und wir mehr Leute haben werden, die auch erstmal merken, okay, ich kann jetzt eine Software umsetzen, genau nach meinen Vorstellungen, dass wir einfach mehr Leute haben, die diese Software erzeugen und dass gleichzeitig aber auch vielleicht die Nachfrage nach dieser maßgeschneiderten Software steigen wird und am Ende vielleicht nicht jeder einzelne Mensch Lust hat, sich auch nur 5 Minuten damit auseinanderzusetzen. Und vielleicht haben wir hier wieder diesen Effekt des Jevons Paradox, was wir einmal schon erwähnt haben bei unserer Energiefolge, dass nämlich mit steigender Effizienz, was wir hier in der Theorie haben, plötzlich auch die Nachfrage steigt. Also es bleibt spannend abzuwarten. Ich habe vor einigen Wochen oder Tagen auch auf LinkedIn mit einigen Leuten diskutiert. Gerade erfahrene Softwareentwickler sehen das Ganze noch in Teilen kritisch und sagen auch, dass das, was damit erzeugt werden kann, viele Schwachstellen hat. Es ist nicht wartbar, weil es ist halt so wirr und, sag ich mal, quer erzeugt, so viel Redundanzen drin und dass das halt nichts ist, was ein normaler Mensch so mit Erfahrung programmieren würde. Aber nichtsdestotrotz befähigt es ja gerade Leute dazu, Dinge zu tun, die sie vorher nicht tun könnten. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Faktor, den wir nicht unterschätzen dürfen. Und für erfahrene Entwickler ist es meiner Meinung nach zumindest auch eigentlich das wertvollste Tool, weil die wissen ja, welche Fragen sie stellen sollen. Sie können ja genau sagen, was passieren soll. Und sie können auch relativ schnell, intuitiv nachprüfen, ob da was Vernünftiges bei rumgekommen ist oder nicht. Und ich habe in den letzten Wochen und Monaten es beobachtet, auch Leute, die vor einem Jahr noch sehr kritisch waren, die haben ihre Meinung wirklich sehr stark geändert. Also es gibt auch einen Deutschen, Thorsten Ball, der ist bei Sourcegraph, die entwickeln auch so ein KI-Agentensystem gerade und der hat das auch sehr schön beschrieben. Also er ist wirklich ein erfahrener Softwareentwickler und der war sehr skeptisch, aber ist jetzt, sag ich mal, seit einem Jahr oder einem halben Jahr ist er halt mittendrin und hat es für sich entdeckt, dieses agentische Coden und es ist, glaube ich, eine Erkenntnis, die dann da, so sag ich mal, so durch das Ausprobieren hervorkommt. Und das ist auch meine Erfahrung, man wird absolut befähigt.
Ja. Ja, lass uns mal ein bisschen noch bei dem Software, beim Programmieren. Wir gucken auch auf andere Arbeit.
Ja.
Aber ich meine, da ist, glaube ich, die Branche ist voll im Umbruch, meiner Meinung nach. Ne? Mhm. Und ich habe das auch verfolgt, auch deine Diskussion sowohl bei LinkedIn, und du machst ja auch momentan einige Videos, wo du auch Vibe-Coding neulich erklärt hast, also auch den Umgang mit No-Code-Plattformen, wo man praktisch gar nicht programmieren muss oder beziehungsweise auch gar nicht tut. Ich finde, du erklärst es aber auch ganz schön, wo die Grenzen sind, und hast es jetzt ja auch nochmal gesagt, also ist ja auch meine persönliche Meinung, durch diese Sachen werden natürlich die Leute vor allem nochmal geboostert, die eigentlich grundsätzlich das gut können und dementsprechend einfach entlastet werden.
Ja, vor allem auch die Leute, die motiviert sind und die Spaß daran haben.
Ja, und die vorher Grenzen hatten und die sie gehindert haben, und diese Grenzen fallen jetzt weg, und da schaffst du natürlich mehr. Du wirst einfach nicht nur kreativer, du wirst einfach schöpferischer, und das ist, glaube ich, das Spannende. Aber ich musste auch unter einem YouTube-Video von dir stand auch einer drin, dass das also maximal für Mickey-Maus-Projekte geeignet wäre, diese ganzen Sachen. Und da habe ich echt zum ersten Mal in meinem Leben, eigentlich will ich es gar nicht sagen, weil ich näher an dieser Generation dran bin, wahrscheinlich als an die Gen Z, aber da habe ich echt gedacht, ein richtiger Boomer-Kommentar war das. Ne? Also meine Güte, also da verliert man sich dann in technischen Details und sieht meiner Meinung nach das große Ganze gerade nicht, was da passiert. Denn wir dürfen das alles nicht ignorieren und verschweigen. Hier, du kennst das Zitat von Daryl Amadei, CEO von Anthropic, einer auch Konkurrent von OpenAI, mit Cloud auch ein großes, bekanntes Modell, auch einer der...
Das beste Coding-Modell, ne?
Ja, genau. Und er war vorher ja auch Forschungsdirektor bei OpenAI. Mhm. Also der kommt da richtig aus der richtigen Bubble heraus. Und er hat gesagt, also er geht davon aus, bis Ende des Jahres, also ein Großteil, also 90% des Codes durch KI geschrieben wird. Oder Andy Jassy, Amazon CEO, die mit ihrer KI-Lösung Q, also Tausende von Stunden, Entwicklerstunden einsparen, in der Entwicklung von Softwarelösungen. Das ist verrückt, aber nicht nur in Softwarelösungen, zum Teil setzen die es auch ein in anderen Bereichen. Oder Microsoft, die ja ganz vorne dabei sind, die jetzt angekündigt haben, obwohl sie ja massive Gewinne haben. Also die haben jetzt gerade vorgerechnet, dass sie eine halbe Milliarde eingespart haben, allein in Callcenter durch den Einsatz von KI, weil sie praktisch Callcenter automatisiert haben. Mhm. Gleichwohl haben sie jetzt in den letzten 12 Monaten 15.000 Leute entlassen. Mhm. Also man sieht schon, hier werden Effizienzen gehoben, und es ist dann vielleicht dann doch nicht Platz für jeden, und für jeden findet sich eine neue Aufgabe im Unternehmen.
Ja, ja, das ist in der Tat schwierig, weil es gibt da ganz unterschiedliche Stimmen auch aus der Branche, und der Ton hat sich schon verändert in den letzten Monaten, habe ich das Gefühl. Also weniger, die sagen, ja, wir werden einfach anders arbeiten, und mehr Leute, die jetzt auch sagen, ja, das wird schon das Ganze etwas ausdünnen. Man muss dazu aber auch schauen, es gab jetzt jüngst eine Studie, die hat 16 erfahrene Entwickler begleitet, und die haben quasi in ihren eigenen Open-Source-Projekten gearbeitet und haben für jedes Aufgabenpaket wurde dann entschieden, dafür darfst du jetzt mal KI benutzen oder nicht benutzen. Und die wussten das vorher nicht. Und vorher wurden verschiedene Domänenexperten gefragt, wie denn sich die Produktivität dadurch verändern wird. Die Ökonomen waren die optimistischsten. Die haben gesagt, so ich glaube, bis zu 60% haben einige gesagt, dass die Entwickler damit schneller würden. Aber selbst auch die Entwickler selber dachten, die würden dadurch effizienter sein, wenn sie KI einsetzen können. Das Ergebnis war aber insofern verblüffend, als dass bei den Aufgaben, wo die dann die KI genutzt haben, waren die tatsächlich langsamer, als wenn sie selber das quasi gemacht hätten. Und ich will das gar nicht jetzt zu sehr betonen, weil ich glaube nicht, dass man dadurch jetzt durch die Bank weg langsamer wird. Ich glaube, da gibt's sicherlich ganz viele verschiedene Effekte, die dazu führen, und das ist sicherlich kein einfaches Thema, um da jetzt so eine einfache Schlussfolgerung draus zu ziehen. Ich will damit nur sagen, das ist etwas, was natürlich jetzt auch erprobt wird, und ich glaube, wir werden alle erstmal auch lernen müssen, wofür diese Technologie wirklich dann sinnvoll eingesetzt wird und wofür vielleicht nicht. Weil es kann natürlich auch Situationen geben, wo man gefühlt viel macht, viel erzeugt, am Ende aber vielleicht nichts dabei rauskommt, sozusagen. Nichtsdestotrotz bleibe ich dabei. Ich glaube, gerade in den Händen von erfahrenen Leuten, die genau wissen, was sie machen wollen und die auch motiviert sind. Ich glaube, die Motivation darf man gar nicht unterschätzen dabei. Denn wenn man keine Motivation hat, dann wird man diese Tools auch nicht besonders gut einsetzen.
Und wir wollen jetzt hier ja auch kein großes Streckenszenario aufzeigen, aber wir wollen einfach mal die Perspektiven, die momentan, und ich finde, du hast es ja auch schön gesagt, wir wissen ja alle am Anfang, wir wissen gerade nicht, wohin die Reise geht. Und deswegen ist auch wichtig, dass man sich auch mit den nicht gewünschten Szenarien vielleicht mal auseinandersetzt. Ja. Und man sagt ja auch so in dieser ganzen Branche so ganz lapidar, also du wirst nicht durch KI ersetzt, sondern durch denjenigen, der eben KI besser oder halt effizient einsetzt. Ich habe nie gesehen, wem das eigentlich zugesprochen wird. Und der Spruch ist ja auch, der geistert schon so lange rum. Ich meine, Jensen Huang, der benutzt ihn immer noch ganz oft. Also der CEO von Nvidia, der sagt den irgendwie an jeder Ecke, um wahrscheinlich auch seine Systeme gut zu verkaufen. Aber ich glaube, auch wenn das so ein bisschen wie nach Binsenweisheit vielleicht klingt, das zeigt schon das, was du gesagt hast, es wird schon gerade sensibilisiert darauf, dass sich was verändert, dass sich der Arbeitsmarkt verändern wird und dass das Krasse, unter dem wir momentan, was wir sehen, wirklich dieses massive Tempo ist, wie diese KI, ich würde es jetzt wirklich Revolution eine nach der anderen durchschlägt. Und ich habe mir natürlich selber auch Gedanken gemacht, du bestimmt auch, ich sehe da momentan eigentlich zwei Extremwege, damit umzugehen. Und ich sehe auch an Leuten, dass beides gemacht wird in diesen Extremen. Es gibt natürlich immer Abstufungen, die Welt ist nicht schwarz und weiß. Aber so zwei Extreme, die ich sehe, ist, das gibt zum einen die Leute, die jetzt sagen, oh, ich beschäftige mich jetzt total intensiv damit, ne? Also ich scale mich persönlich ab mit diesen Lösungen und ich beschäftige mich damit, damit ich schneller werde, damit ich besser werde, damit ich immer derjenige bin, der eher seinen Job behält oder eben das weiterentwickeln kann. Und dann bin ich auch der Meinung, dass gerade diesen Teil hat man ja auch selber sehr viel in der Hand, auch wenn jetzt nicht vielleicht der Arbeitsplatz sich gleich mitentwickelt. Aber ich kann mich selber schon massiv damit upscalen. Ja. Das sehe ich auf alle Fälle. Und dann gibt es das zweite Extremum, was ich auch sehr viel beobachte. Das sind die Leute, die Augen zumachen und beten und ignorieren und sagen, das trifft mich schon nicht und das ist sowieso alles ein Hype und lass mal einen Tommy seine Videos machen. das wird, und ich glaube, das wird auch für einige gut ausgehen, ne? Weil ich glaube, es gibt immer noch Dinge, die vielleicht weniger disruptiert werden oder aus welchen Gründen auch immer. Ich habe da gleich so meine Notare wieder im Kopf.
Genau, aber lass uns da auch gleich echt noch was drin, weil es gibt, glaube ich, Gründe, warum Dinge dann einfach nicht automatisiert werden dürfen oder können.
Bloß das, was ich sagen will, für die Mehrzahl der Menschen ist die Strategie 1 die bessere, meiner Meinung nach, und nicht die Strategie 2.
Ja, natürlich. Also, wenn ich jetzt bei Unternehmen eingeladen bin, dann versuche ich das auch immer aus zwei Perspektiven zu sehen. Nämlich einmal die Perspektive, die persönliche Perspektive. Das ist das, wo ich auch wirklich aus meiner Erfahrung sprechen kann. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel gelernt wie in den letzten 2,5 Jahren. Also das ist Wahnsinn, wenn ich da zurückblicke. Ich habe da letztens auch einen Blog-Eintrag mal dazu geschrieben, wo ich dann mal aufgezählt habe, was ich einfach alles an Dingen gemacht habe und auch gelernt habe. Und das ist halt wirklich, sowas habe ich noch nie erlebt in meinem Leben. Das ist natürlich persönlich ist das ein Riesenzugewinn, den man damit haben kann. Jetzt müssen wir uns aber auch die Frage stellen, wie schaffen wir es, diesen Zugewinn auch in der gesamten Organisation dann zu nutzen? Und dafür muss man das Ganze offen, transparent machen und miteinander sprechen, sich austauschen und versuchen, dass, sag ich mal, die gesamte Organisation davon möglichst profitiert und nicht quasi jeder Einzelne in seinem stillen Kämmerlein. Ja. Und ich glaube, das ist auch für uns, wenn wir jetzt aus deutscher Perspektive oder aus europäischer Perspektive schauen, die ja, wenn wir jetzt über KI Hyperscaler sprechen, da hängen wir einfach zurück. Wir haben da nichts dem wirklich entgegenzusetzen, außer etwas wie Mistral in Frankreich beispielsweise, die schon sehr, sehr gute Arbeit machen, aber halt auch eher zu der zweiten oder dritten Riege gehören, ehrlicherweise. Wir können das aber als Chance sehen. Wir können diese Technologien nämlich nutzen, die sind zugänglich und da sollten wir auf jeden Fall nicht den Fehler machen und diese Strategie wählen, den Kopf in den Sand zu stecken.
Und die Motivation ist ja da. Ich meine, du bist ja gerade freundlicherweise dabei, hier mit meinem Sohn Sommerzeit aufzusetzen, hier in den Ferien. Sitzt er hier gerade nebenan und ist leise, aber wir sitzen ja gerade so tatsächlich gemeinsam bei uns im Inkubator. Ja. Mein Sohn ist 10 Jahre alt. Dem muss jetzt erklären, dass der wird lieber hier weiter im Inkubator dann die gesamten Sommerferien verbringen, weil er gerade ein Computerspiel über unseren Podcast entwickelt und der findet das so cool und auch dieses Einsetzen von KI und dann zu programmieren. Und ich glaube, das ist doch das, also was wir ja auch mal sagen, also es kann ja richtig Spaß machen, das Ganze zu nutzen.
Das siehst du ja auch, ne? Also 10 Jahre und der nimmt das für selbstverständlich, der arbeitet sich selber in die Themen rein. Also man muss ihn da jetzt gar nicht großartig anleiten, sondern es ist eher eine Arbeitsteilung, die wir da machen, ne? Ich mache dann die Bilder vielleicht, er macht dann die Programmierung. Ja. Und das ist halt die richtige Herangehensweise. Und das ist halt das, einerseits muss man sagen, die Leute, die KI nutzen, werden die anderen dann verdrängen. Aber das muss man jetzt auch mal schauen. Die jungen Menschen, die jetzt anfangen, diese Technologien zu nutzen, gegenüber vielleicht welchen, die aktuell damit noch nicht in Berührung kommen, das ist schon eine Schere, die dann aufgehen kann, die, ich glaube, irgendwann auch nicht mehr so einfach wieder zuzumachen ist. Ne?
Ja. In den USA gab es ja das Phänomen, ich habe es aber gar nicht mehr so in den letzten Monaten so weiterverfolgt, wo die Leute das dann so in die Spitze getrieben haben, dass es zu so einem Overemployment gekommen ist. Ne? Also dass die Leute dann nicht nur einen Job hatten, sondern zwei oder drei, weil sie so produktiv auf einmal wurden und nicht zu ihrem Chef gegangen sind und gesagt, ich könnte jetzt die doppelte Arbeit machen, sondern eher zum Konkurrenten oder zu einer anderen Firma und gesagt, gib mir auch nochmal ein Gehalt. Zum Teil wussten die Firmen auch nichts voneinander und also selbst in solche, was ich jetzt eher als ein Ausnahmephänomen betrachte, also ich denke, sowas taucht auch auf, aber ich denke, es wird nicht die Regel sein, aber es zeigt ja, wie leistungsfähig man durch diese neuen Lösungen wird.
Da gab es tatsächlich jetzt vor wenigen Tagen, ich habe den Namen leider nicht mehr parat, aber da gab es jemanden aus Indien, der hat wirklich bei ganz vielen Startups tatsächlich gearbeitet, gerade bei solchen VC-finanzierten Startups, auch teilweise aus diesem Y Combinator, das ist ein sehr berühmter VC-Fund, und der dann halt, sag ich mal, aufgeflogen ist irgendwann, weil er halt einfach wirklich überall gearbeitet hat, parallel und aber das ist halt sehr spät erst aufgeflogen, ne? Und das zeigt dann ja auch, klar, vielleicht ist es bei den Startups untergegangen, weil die so einfach so eine enorme Geschwindigkeit haben, dass die nicht immer jetzt bei jedem genau hinschauen, was der jetzt gerade macht. Aber ich glaube echt, dass, also technisch ist das gerade möglich, sowas zu machen. Ob das halt sinnvoll ist, ist eine andere Geschichte.
Ja, auf keinen Fall. Das ist wahrscheinlich auch rechtlich schwierig.
Genau.
Aber es gibt auch aus der Branche, selbst von diesen Tech-Startups, ja auch etwas versöhnlichere Worte momentan, wie zum Beispiel Sam Altman, der ja auch einen ganz ein bisschen anderen Tenor mittlerweile. Er hat auch schon andere Sachen gesagt, aber ich glaube mittlerweile ja diese eine Perspektive einnimmt, der sagt, der Mensch, der ist ja geschaffen, um etwas zu schaffen und um auch kreativ zu arbeiten. Ja. Und es wird immer wieder Aufgaben geben und sich finden lassen, und wo eben diese Kompetenz des Menschen gesucht wird. Und ich habe es jetzt gehört, habe ich gesagt, also auf alle Fälle du und mein Sohn, ihr seid da auf alle Fälle schon mal safe. Aber ich kann mir schon Bereiche vorstellen, so Verwaltung, wo es vielleicht dann doch eher in andere Bereiche gehen wird.
Ja, definitiv. Und bei der deutschen Bürokratie haben wir ja schon in der Folge drüber gesprochen, dass wir uns da mehr Effizienz wünschen würden. Ich glaube, wenn wir uns angucken, was da die Technologie leisten könnte, könnten wir echt Riesensprünge machen. Sam Altman, der hat ja tatsächlich auch mehrere Blog-Einträge jetzt zu dem Thema geschrieben. Und ich muss zugeben, ich bin auch tatsächlich eher auf dieser Seite. Ich glaube, dass wir Menschen immer Aufgaben für uns finden, ob die jetzt wirkliche Wertschöpfung sind, darüber kann man sich streiten. Wenn du jemanden nimmst vor 100 oder von 200 Jahren, du würdest den hierhin teleportieren, der würde ja uns auslachen, was wir den ganzen Tag machen. Der würde ja gar nicht die Welt verstehen. Das ist für den ja keine Arbeit, was wir machen, sondern das entwickelt sich in sag ich mal, Abständen von Jahrhunderten ja natürlich so viel weiter, dass es nicht wiederzuerkennen ist. Mein liebstes Beispiel, das ich auch immer mitnehme, ist das Thema des YouTubers. Also vor 20 Jahren, 30 Jahren, da gab es das nicht. Und hättest du jemandem erzählt, ja, da setzt sich einer hin und der spielt vielleicht ein Videospiel, redet dabei und nimmt sich auf, Leute gucken sich das live an und der verdient damit Geld, die hätten wahrscheinlich dir den Vogel gezeigt. Und das ist ein Beispiel, woran wir das selber feststellen können. Okay, ja, stimmt. Das sind Dinge, die gab es einfach früher nicht. Die gibt es jetzt. Da verdienen Leute teilweise viel Geld mit. Es ist eine Arbeit. Ehrlicherweise muss man dazu sagen, auch Influencer beispielsweise häufig belächelt. Aber das ist natürlich eine Arbeit. Also wenn du den Erfolg haben willst, wenn du viele Follower haben willst und wenn du auch möchtest, dass das so bleibt, dann musst du Content am laufenden Band produzieren. Das ist aus meiner Sicht ehrlicherweise nicht schlechter als irgendeine andere Tätigkeit. Das ist genauso eine Erwerbstätigkeit, wie als würdest du als Beamter irgendwo arbeiten, meinetwegen. Nur natürlich mit, sag ich mal, anderen Höhen und Tiefen.
Ja. Hast du eigentlich neulich, ich glaube, es ist auch schon ein paar Monate, es muss letztes Jahr gewesen sein, das Gespräch zwischen dem damaligen britischen Prime Minister Sunak und Elon Musk gehört, wo Elon Musk über bedingungsloses Einkommen gesprochen hat und dann eigentlich gesagt hat, ja, wir werden kein bedingungsloses Einkommen haben, wir das genannt, bedingungsloses Höchsteinkommen.
Ja, stimmt, das hat er
gesagt. Weil wir praktisch die KI alles macht für uns und wir werden einfach nur wahnsinnig reich werden und wahnsinnig viel Geld. Wie stehst du dazu?
Ich finde, das ist eine super, super spannende Frage und es gibt da mehrere Leute, die sich damit beschäftigen. Es gibt auch einen YouTuber tatsächlich, der das ganze Thema Post-Labor Economics sich vorgenommen hat, und das ist so sein Steckenpferd. Und er versucht das so, sag ich mal, zu erschließen. Wie kann eine Welt aussehen, wenn wirklich die Arbeit als Erwerbsquelle nicht mehr da ist? Ein Pfeiler ist das Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Da gibt es auch Stimmen aus allen Seiten dazu. Manche sagen, ja, das wird funktionieren. Andere sagen, nein, das wird niemals funktionieren. Und ich habe da ehrlicherweise keine richtige Antwort drauf. Es ist für mich unvorstellbar, wie eine Welt funktionieren kann, wenn du quasi nicht mehr für eine Leistung entlohnt wirst. Gleichzeitig aber, wenn man sich überlegt, okay, gehen wir mal davon aus, wir haben fortschrittlichste KI-Systeme, wir haben autonome Fabriken, die können quasi auf Knopfdruck herstellen, was du dir vorstellst, was du möchtest. Wenn die Baseline, also das Niedrigste, was du haben kannst, so gut ist, dass es quasi heutigem Luxus entsprechen würde. Natürlich wird es vielleicht immer noch Leute geben, die dann halt, sag mal, hundertfach, tausendfach mehr haben als andere. Aber die Frage ist, ob das dann ein Problem ist oder nicht.
Ja, es ist wirklich krass. Also ich glaube, das kann irgendwie keiner sagen. Ich finde es schon an sich diesen Gedanken schwierig, wirklich global zu denken. Weil erstens müsste man ja sicherstellen, dass alle Zugang haben zu dieser magischen Super-KI-Power, was meiner Meinung nach faktisch nicht möglich sein wird unendlich. Wir haben ja schon über Energie und über Kosten und weiß ich was, die Dinger sind ja nicht. Ja. Also da könnte man jetzt technologisch eine Lösung finden. Da würde ich mich doch drauf einlassen. Das Zweite, was ich aber schwierig finde, wenn jetzt die KI alle Arbeit macht, was schaffen wir denn da? Also schaffen wir eine KI, die für uns arbeitet, oder eine KI, die dann den nächsten Schritt noch geht und sagt, für was brauche ich eigentlich noch den Menschen? Also ich meine, wir haben uns ja obsolet gemacht irgendwo in einer Funktion, außer dass wir verbrauchen, haben wir eigentlich gar keinen so einen Sinn mehr. Und da habe ich aus dem Gedanken heraus, gibt es ja einige schon immer sehr kritische Stimmen dem ganzen KI gegenüber, und selbst Elon Musk hat am Anfang gesagt, dass das Gefährlichste überhaupt.
Das sagt er immer noch, ne? Das ist halt schon irgendwo teilweise schizophren.
Und ich habe, und ja gut, da ist ja an sich, glaube ich, schon in dieser Kategorie leicht einzuordnen. Aber sei es drum, jetzt nicht über ihn zu sprechen. Einer der ehemaligen OpenAI-Forscher, Daniel Cocatillo, der hat neulich ein Interview gegeben, und das war auch im Spiegel abgedruckt, und das fand ich sehr, sehr spannend, weil er ist damals von OpenAI gegangen, weil er eigentlich gesagt hat, OpenAI macht ja genau das, was sie eigentlich nicht machen sollten, also keine öffentliche, sichere KI, sondern im Prinzip investieren sie massiv, um einfach den KI-Gedanken voranzubekommen. Und ich fand das sehr spannend, was er da eigentlich jetzt von sich gegeben hat, nämlich er hat gesagt, wir werden dieses Level von ASI, also Superintelligence, 2027 erreichen. Also davon geht er eigentlich aus. Und diese KI braucht den Menschen nicht mehr. Und hierfür hat er dann zwei Szenarien entwickelt. Das erste Szenario, das hat er das sogenannte Slowdown-Szenario genannt. Also in diesem Szenario wird durch Regulation die KI so, ich sage jetzt mal, gebändigt, dass sie praktisch komplett im Dienste der Gesellschaft, der Menschen funktioniert. Führt uns immer noch zu dem Problem, dass sie alle Arbeit erfüllen könnte und wir nicht mehr arbeiten müssten. Also das wäre immer noch ein Thema. Dann wären wir aber bei der Diskussion bedingungsloses Einkommen, weiß ich was alles.
Ja, aber oder auch einfach Gesetze, die einfach verhindern, dass die KI bestimmte Aufgaben umsetzen darf. Also weiß ich nicht, wie das wirtschaftlich funktionieren sollte, wenn man weiß, dass es diese Systeme gibt. Aber
ja, genau. Also das Problem ist, es gibt immer irgendeinen, ne, der sucht da Geschäft. Und deswegen kommt er eigentlich auch zum zweiten Szenario. Das nennt er Race, also Wettrennen. Ja. Indem er sagt, also im Prinzip im Zuge dieser Entwicklung, dass man jetzt sieht, okay, man kann mit KI Lösungen schaffen, die auch wirtschaftlich so einen Impuls, jetzt reden wir gar nicht über militärische Sachen, sondern wirklich wirtschaftlich so einen Wettbewerbsvorteil einem Land darstellen, dass gerade jetzt insbesondere, meint er dann, China und USA so stark in einen Wettkampf geraten, dass sie praktisch die maximale Freiheit diesen KI-Systemen gewähren wird, weil sie einfach hoffen, dass sie maximale Leistungsfähigkeit bekommen, sodass er zum Schluss wird, dass spätestens 2030 die KI zum Schluss kommt, dass er den Menschen wirklich nicht mehr braucht und loswerden will. Und ich vermute, in deiner KI-Bubble sind solche Dinge wahrscheinlich auch schon Themen und werden auch schon diskutiert.
Ja, da gibt es natürlich solche und solche. Es gibt die Effective Altruists, die gibt es schon seit vielen Jahren. Die sind dann wirklich eher für auch eine Bändigung der KI und für plädieren dafür, dass man das sogenannte Thema Alignment, also dass die KI quasi mit den Zielen der Menschheit übereinstimmt und dass die KI wirklich im Dienste der Menschheit wirkt, haben aber halt auch viele Dinge, sage ich mal, vorhergesagt, die jetzt halt auch nicht eingetreten sind und wo man dann teilweise vielleicht auch über die Stränge schlägt. auf der anderen Seite hat man dann die EX, die Accelerationists, die quasi die Beschleunigung propagieren. Das sind halt beides natürlich jetzt, sag ich mal, Extreme. Und wie so immer liegt wahrscheinlich der goldene Weg irgendwo in der Mitte. Und das driftet halt schnell auch in so philosophische Diskussionen, weil du musst ja davon ausgehen, wenn die KI quasi, also du koppelst ja einerseits Intelligenz auch mit dem Gedanken der Autonomie und mit dem Gedanken, dass die KI sich selber eigene Ziele setzen kann. Also so ein Ziel wie, ich möchte jetzt was Bestimmtes erreichen. Es gibt ein hypothetisches Gedankenkonstrukt, diesen Paperclip Maximizer. Also das Gedankenkonstrukt ist sozusagen, du hast eine KI und die hat die Aufgabe, die soll möglichst viele Büroklammern herstellen. Und erstmal klingt das komplett harmlos. Aber wenn man dieses Gedankenkonstrukt zu Ende spielt, dann ist das Ziel, immer mehr Büroklammern herzustellen. Du brauchst immer mehr Ressourcen und irgendwann kommt die KI dann zu dem Schluss in diesem Gedankenkonstrukt. Ja, der Mensch steht im Weg. Ich will mehr Büroklammern herstellen. Also ich brauche mehr Ressourcen und ich nutze alle Ressourcen, die mir zur Verfügung stehen und die Menschheit ist sozusagen egal und ist quasi, wird beiseite geräumt sozusagen. Und ich glaube, es ist extrem schwierig, sich das wirklich zu überlegen, weil es kann keiner jetzt sagen, so ist es oder so ist es nicht, sondern wir können im Prinzip nur, während diese Technologien entwickelt werden, beobachten und versuchen, sag ich mal, auch Systeme zu etablieren, die uns dann vor solchen Szenarien vielleicht bewahren. Ich bin mittlerweile, aber das ist wirklich nur meine persönliche Meinung, ich glaube nicht, dass diese Systeme, so wie sie heute sind, dass sie eine eigene Motivation haben, etwas zu tun, sondern du gibst denen auch eine Aufgabe und dann machen die was. Und wenn du nichts machst, dann können die auch nichts machen. Aber ich kann halt auch nicht vorhersehen, ob sowas technisch möglich ist. Das hängt dann auch davon ab. Entwickeln diese Systeme wirklich eine Art Bewusstsein? Also Stand heute ist, diese Systeme haben natürlich kein Bewusstsein.
Ja, und deswegen, also nochmal, wir wollen das ja hier ein bisschen einordnen, auch die Perspektiven und einfach auch, was andere Leute sagen. Ich bin da komplett bei dir, dass ich da auch so meine Bedenken habe, ob so eine Art, wir hatten das ja schon mal in der Vibe Engineering Folge, die sogenannte Autopoiesis, also dass Systeme sich selber erhalten können, genau. Was wir bei Tieren oder Menschen ja haben. Wir vermehren uns, ob das so technisch, also ob wir da nahe dran sind, ob das überhaupt möglich ist, das stellt sich in die Frage. Worüber ich aber auch noch dann gestolpert bin, ist neulich über ein Interview von einem der ehemaligen führenden Manager bei Google X. Google X ist so eine Art, ja, die waren eigentlich, war so ein kleines Geheimprojekt bei Google, was Richtung KI auch ging. Und der Mo Gavdat, der hat eigentlich drei Dinge gesagt, die mich dann schon irgendwie erschrecken lassen. Wir werden das auch, wie alles, was wir heute haben, sehr viele Quellen, wir werden alles schön in die Shownotes systematisch reinbekommen, Videos oder eben auch Artikel. Aber der hat drei Dinge eigentlich gesagt. Oder drei Vorhersagen für die nächsten 10 Jahre. Das erste ist, ab 2037 werden sich Menschen vor Maschinen verstecken müssen. Ich weiß nicht, ob das jetzt allgemein gemeint war, aber ich glaube, in bestimmten Szenarien ist das heute schon so. Zum Beispiel auf dem Kriegsfeld ist das schon so. Da sehen wir diese Szenarien, dass sie wahr werden. Das zweite ist, wir sind praktisch nur noch Monate entfernt von einem aus seiner Sicht sogenannten Punkt of No Return. Also wenn die KI so smart wird, dass es praktisch für uns keinen Notausknopf mehr gibt. Und das dritte, dass die KIs so intelligent werden. Also wir haben ja auch vorhin schon über Terence Tao und hohe IQs gesprochen. Und er nimmt einen IQ in die Hand, der praktisch unvorstellbar ist, von 1600. Also praktisch unvorstellbar, super intelligent. Und dann weiß eben kein Mensch mehr, was passiert, wenn ein System so logisch schließt, wie bei dem Gedankenbeispiel, was du ja auch hattest mit den Büroklammern. Das kann dann völlig unmenschlich sein. Also aus unserer Sicht fehlt dann wahrscheinlich vielleicht jegliche emotionale Intelligenz. Aber genau das ist ja halt das Steckenszenario, vor dem man ja momentan eher warnen möchte, dass etwas so intelligent ist, dass es halt einfach keine emotionale, sondern eine rein logische Intelligenz hat, weil das ist das, was wir momentan ja versuchen, eine absurde Höhe zu treiben. Und das finde ich schon krass. Ich habe bisher immer das Ganze auch relativieren können, weil ich ja gesagt habe, für so ein Terminator-Szenario und so sind wir auch ein bisschen ein Stück weit entfernt, weil wir einfach nicht dieses Embodiment sicherstellen können. Also die Mechatronik ist oftmals dem in Weg gewesen, die Robotik.
Ja. Selbst, ist ja jetzt mittlerweile nicht mehr so.
Und das mittlerweile ist auch nicht mehr so. Ne? Also hier automatisierte Kaffee-Bots. Und neulich habe ich auch auf YouTube einfach beim YouTube-Shorts gucken gesehen, hier Roboter, der komplett hier gebratenen Reis dir zubereitet oder eben im Handwerk. was wir auch immer hier als den Bereich gesehen haben, der ist komplett geschützt, was ich immer noch glaube. Aber da gibt es mittlerweile auch schon große Bestrebungen. In Holland, Niederlande habe ich jetzt gesehen, ein kompletter Roboter, der praktisch mauert, also Haus bauen kann.
Ja.
Und da in dem, dann habe ich mal das recherchiert und gemerkt, da gibt es aber 4-5 Unternehmen, die da richtig auf dieses Pferd setzen. Also das ist schon krass. Oder eben, das muss man auch sagen, was wir im Militärbereich gerade sehen, durch die Drohnen, durch die fahrerlosen Systeme und gerade da wird ja auch eine ganze Menge Geld investiert und ich fand das auch ganz, vielleicht einen letzten Satz zu Coco Tailo, was er dann so schön erklärt, weil natürlich dann auch alle ihn fragen, das ist doch total abgespaced und sagt, nein, wir werden einen Wettlauf haben, der vergleichbar ist wie ein Wettlauf zum Weltall oder vielleicht auch die Wirtschaftsentwicklung im Zweiten Weltkrieg, USA, was die da auf die Beine gestellt haben. Für uns ist ja USA immer eine Wirtschaftsmacht. Das war ja zum Teil erst durch die Weltkriege so richtig beschleunigt, weil die dann die ganze Maschinerie angedreht haben. Er sagt, wir stehen an diesem Punkt, wo man glaubt, dass die Wirtschaft, die gesamte Wirtschaft, die Weltwirtschaft sich massiv auf KI und Robotik ausrichten wird. Und dementsprechend wird es da so viele Synergien und so viele Punkte geben, dass diese Entwicklung jetzt exponentiell in dem Bereich verlaufen wird.
Ja, das wird ja häufig angeführt, ne? Dass diese exponentielle Entwicklung dann irgendwann einen Punkt erreicht, dass es so schnell ist, dass man quasi das auch gar nicht mehr aufhalten kann und es wirklich sich in kürzesten Zeitspannen dann teilweise auch verdoppelt von der Leistungsfähigkeit beispielsweise. Aber lass uns jetzt mal vielleicht von der negativen Seite und von den ganzen Schreckensszenarien ein bisschen uns nochmal wegbewegen und nochmal auf das Thema Arbeit versuchen zurückzukehren und nicht nur Wissensarbeit, sondern auch, was du angesprochen hast, Handwerksarbeit betrachten und darüber sprechen, ist es wirklich so, dass es jetzt gar keinen Weg zurück mehr gibt und dass wir alle verdammt sind? Ich bin persönlicher Überzeugung, nein, das, so ist es nicht. Erstmal bin ich wirklich davon überzeugt, ich habe ja zumindest aus eigener Erfahrung kann ich das sagen, also ich verspüre einen solchen Drang, Dinge zu tun und umzusetzen, dass ich glauben würde, vielleicht ist das nicht bei jedem so in dieser ausgeprägten Form so, das weiß ich nicht, aber grundsätzlich glaube ich, in der Breite ist es so, wir neigen schon dazu, eine Beschäftigung haben zu wollen. Wir wollen Dinge tun. Und ob wir das jetzt als Arbeit bezeichnen oder ob es dann anders genannt wird, das weiß ich nicht. Das kann sein, dass sich dieser Arbeitsbegriff vielleicht ausschleicht in der Ausprägung. Aber ich glaube, wir werden immer menschgemachte Dinge auch schätzen. Also hatte ich ja in der Entertainment-Folge auch zum Beispiel angesprochen. Ich glaube und beziehungsweise hoffe, dass wir unabhängig davon, wie leistungsfähig die KI-Systeme sind, die menschliche Kreativität und auch die menschliche Interaktion einfach haben wollen. Wir sind Menschen, wir sind Gesellschaftstiere, kann man so sagen. Und ich glaube, da werden sich ganz neue Dinge auch ergeben, die wir uns jetzt aktuell nicht vorstellen können.
Ich habe neulich, du kennst also auch das Gespräch von dem Microsoft-CEO Nadella, der ja gesagt hat, er glaubt ja eh nicht, dass die ganz großen Gewinner, die Tech-Konzerne, die jetzt diese ganze KI entwickeln, sein würden, sondern eben die Unternehmen, die diese KI nutzen, um praktisch ihre wirtschaftliche Entwicklung jetzt voranzutreiben. Und er spricht also jetzt ganz ehrlich nicht von dieser Endzeitstimmung durch KI, sondern von einer Aufbruchstimmung durch KI.
Genau.
Und ich finde auch, ich bin da auch eher da und ich wollte jetzt auch die Stimmung nicht zu sehr drücken, aber man muss es letztlich erwähnen, und wie absurd das ja auch wäre, weil wir zu faul sind zu arbeiten, opfern wir die Erde an die KI. Das ist ja ein Szenario, das ist totaler Bullshit.
Absurd.
Und deswegen bin ich auch dabei. Ich glaube, aber man muss sich einfach vor Augen halten, diesen Produktivitätsgewinn. Und natürlich habe ich schon immer Arbeit. Und Arbeit ist ja auch ein Beruf. Und Beruf kommt von der Berufung.
Ja.
Und früher gab es halt den Müller und den Schmied und dergleichen.
Ja,
und
das wird sich ja enden. Das hat sich ja ganz krass geändert. Du musst dir mal überlegen, wie viel menschenunwürdige Arbeit es gab früher. Ne? Und die Menschen hatten keine andere Wahl. Die mussten das tun, weil sie ja überleben wollten.
Haben
sie
auch nicht hinterfragt.
Das ist ja
dann, ne?
Gerade, sag ich mal, in hochentwickelten Ländern immer weniger so. Es gibt natürlich immer noch Berufsgruppen, die vielleicht nicht besonders begehrt sind und wo die Menschen eher aus der Not heraus dieser Tätigkeit nachgehen wollen. Aber das ist ja eigentlich ein schöner Gedanke, wenn wir überlegen, okay, vielleicht werden diese Berufe aussterben. Dafür werden wir aber andere Bereiche erschließen und entdecken, die halt deutlich angenehmer sind für die Menschen. Und das ist aber sicherlich auch eine Frage der Gesellschaft und der Politik. Das kann man ja versuchen zu gestalten, dass man natürlich nicht der Wirtschaft jetzt komplett freien Lauf lässt, sondern schon sich auch Gedanken macht, okay, was bedeutet das jetzt, wenn jetzt bestimmte Tätigkeitsfelder immer mehr durch KI übernommen würden. Was sollen jetzt dann diese Menschen, die aktuell vielleicht hauptsächlich diese Tätigkeiten durchführen in ihrem Berufsalltag, was sollen die in Zukunft machen? Wie schaffen wir es, dass wir nicht in eine Situation laufen, wo wir vielleicht, sag ich mal, 10%, 20%, 30% Arbeitslosigkeit haben, was ja auch schon ein Schreckensszenario wäre. Und ich glaube, da ist es wichtig, jetzt frühzeitig auch zu handeln und wirklich zu überlegen, wie man gesellschaftlich dieses Thema angeht. Und sag ich mal, als Technologen sind wir da sicherlich nur ein kleiner Prozentteil an Meinungen, die dazu gehört werden müssen.
Das ist vollkommen klar. Und deswegen habe ich mich auch mal mit mehr ökonomischen Unterlagen auch mal beschäftigt und habe unter einem World Economic Forum, das hat Anfang des Jahres 2025 eine Studie rausgebracht, Future of the Jobs. Und da sind ein paar Zahlen drin. Das finde ich eigentlich ganz spannend, um einfach auch zu gucken, in welche Richtung die Zahlen das momentan überhaupt belegen. Und die weisen eine etwas andere Perspektive auf, als die wir vielleicht jetzt in den letzten Minuten diskutiert haben, wenngleich es schon an ganz vielen Stellen das alles ein stimmiges Bild gibt. Und die haben, ich weiß nicht, über 800, ich glaube fast 1000 Unternehmen befragt und dann auch die einzelnen Worker in den Unternehmen und haben eine Prognose rausgegeben für die Jahre 2025 bis 2030. Und die kommen zu einer positiven Bilanz, was die Arbeitsplätze angeht.
Okay.
Also sie sagen, es werden ungefähr 170 neue Stellen entstehen, plus 14% weltweit. Dafür fallen aber 92 Millionen wiederum weg. Aber das ist immer noch ein Plus von 78 Millionen und macht praktisch eine Steigerung von 7%, was ja auch notwendig ist. Mhm. Was aber auch rauskam, dass wir einen rasanten Wechsel der Kompetenzen sehen werden. Also man geht davon aus, dass nur noch 39% der bisherigen Kernkompetenzen, also von dem, was wir können, von den Arbeitgebern zukünftig überhaupt noch gefordert wird. Mhm. Also praktisch ein Großteil von dem, was wir jetzt heute können, werden wir in 2030 gar nicht benötigen. Mhm. Und dementsprechend ist natürlich super wichtig, dass du deine Kompetenzen weiterentwickelst, dass du dich mit neuen Themen auseinandersetzt. Und das sind auch ganz wesentliche Trends, die da drin sind. Und die, ich sag jetzt mal, die nennen ja auch ganz klar KI als einen Wachstumstreiber, ne? Digitalisierung, das ganze Technologiebereich, das sind die großen Wachstumstreiber im Arbeitsmarkt. Ne? Und deswegen, ich meine, das klingt so gebetsmühlenartig, wenn wir sagen, man muss sich mit diesen Themen auseinandersetzen, aber das ist wirklich der Garant dafür, dass man im Arbeitsmarkt eine Rolle spielt. Und ergänzend hinzu kommen die Dinge, die wir ja auch immer wieder ansprechen, die du auch immer sagst, analytisches Denken, Resilienz, aber auch kreative Problemlösungsthemen, all diese Dinge werden in dieser Studie benannt. Und ich finde, dass wir da in Deutschland eigentlich große, gute Voraussetzungen haben, gerade diese Kompetenzen zu stärken und auszubauen. Was auch immer das dann für unser Bildungssystem an manchen Stellen heißt, habe ich natürlich große Fragezeichen, hatten wir ja auch schon mal diskutiert, dass wir da vielleicht nicht den Fokus genau drauf legen. Aber das Auswendiglernen von irgendwelchen Fakten, das ist es halt nicht. Ne? Das ist, das wird nicht dieses Upskilling sicherstellen, was wir definitiv hier benötigen.
Wobei ich halt tatsächlich auch sehr viele Dinge festgestellt habe, die ich vielleicht vor 2-3 Jahren noch ganz anders gesehen hätte, als es quasi so aufkam und ich vielleicht auch gedacht habe, okay, bestimmte Sachen braucht man jetzt in Zukunft nicht mehr. Ich glaube, wir dürfen nicht unterschätzen, was es bedeutet, Grundlagen zu erlernen. Unabhängig jetzt davon, ob diese Grundlagen hinterher jemand benötigt wirklich. Ich glaube, die Grundlagen sind so eine Art Trittstufe für viele weitere Fähigkeiten, die du im Leben erlangen kannst. Und auch sowas wie Programmieren beispielsweise, das habe ich auch in meinen Videos jetzt immer gesagt. Ich glaube, es ist weiterhin extrem wertvoll, das zu lernen. Und unabhängig davon, ob die KI das jetzt auf Knopfdruck übernehmen kann, aber alleine die Art und Weise so zu denken, dass die Problemlösekompetenz, die man dadurch erlangt, die ist so wertvoll, dass ich das in jedem Fall weiterempfehlen würde, auch in solchen Bereichen sich versuchen fortzubilden, zu lernen und nicht nur auf die KI zu schauen und sagen, okay, das kann die KI jetzt, das lasse ich jetzt lieber. Also ich glaube, da müssen wir uns im Klaren darüber sein, was heißt es, ein Experte in einem Gebiet zu werden. Und da muss man halt bestimmte Laufbahnen schon durchlaufen. Und das ist was ich auch Unternehmen immer sage. Gerade jetzt die jungen Menschen, die jetzt anfangen in den Unternehmen, da sollte man nicht den Fehler machen und denen einfach sagen, hier hast du die KI, mach mal, sondern da sollte man weiterhin sehr viel Zeit investieren, diese Menschen gut auszubilden, weil nur so können wir sicherstellen, dass wir in Zukunft dann auch Experten weiterhin haben, die wir vielleicht nicht in der Breite, in der gleichen Anzahl benötigen, aber die wir bestimmt immer noch benötigen werden.
Ja, absolut. Und vielleicht dann auch zum Ende hin jetzt hier kann man schon auch über Handlungsempfehlungen ja mal nachdenken. Mhm. Also was müsste man eigentlich so tun? Ne? Und für mich das Erste, was mir einfällt, ist sicherlich das Thema der Weiterbildung und Qualifizierung auch der Leute jetzt nicht nur in der Ausbildung, sondern auch der Leute, die draußen sind. Wenn wir sagen, es ändert sich in 5 Jahren so viel, dass 40% praktisch obsolet sind, dann müssen die Leute ja weitergebildet werden. Du kannst es ja, also sie müssen es zumindest tun, ob freiwillig, eigenmotiviert oder eben dann tatsächlich durch Programme. Ich glaube, dieses Upskilling, das ist ein Riesenthema, wo man über Microlearning, weiß ich was, alles nachdenken muss. Wir haben ja auch deswegen eine eigene Academy am Institut aufgebaut, intern als auch extern, weil wir glauben, dass das ein Riesenthema ist. Also das halte ich für ein Riesenthema. Ich glaube aber auch, dass sehe ich momentan viele Grenzen durch das Thema KI in der Arbeitswelt überhaupt Veränderungen zu schaffen ist. Die Arbeitsorganisation an sich muss sich auch was tun. Ne? Das funktioniert ja an vielen Stellen. Genau. Auch die Beispiele in den Studien, die du gesagt hast, das wird ja auch Themen haben, die wahrscheinlich gar nicht an der KI lagen, sondern einfach, weil es halt organisatorische Themen auch sind.
Und das finde ich ist auch ein wichtiger Aspekt. Ich glaube, als Einzelperson sind wir extrem wandlungsfähig. Als Einzelperson können wir uns sehr schnell auf neue Dinge einstellen. Wenn wir jetzt einfach mal uns das anschauen, die Modelle zum Beispiel Text zu Video zu erstellen, das haut jetzt vielleicht in der Breite auch nicht mehr alle Leute vom Hocker, weil wir uns so schnell daran gewöhnen und wir nehmen das als neuen Standard hin. Und das führt teilweise dazu, dass man sogar mehr will. Man erwartet sogar mehr plötzlich und fragt nach, warum kann das System jetzt das nicht noch? Und gleichzeitig ist es aber in der Organisation so, die sind deutlich träger. Also bis sich eine Organisation dann so auch weiterentwickeln kann und diese Sachen verinnerlichen kann, dann dauert es tatsächlich doch deutlich länger. Und ich glaube, auch diesen Effekt werden wir sehen, dass wir teilweise jetzt die Effekte überschätzen werden kurzfristig. Langfristig müssen wir uns aber darauf einstellen, dass diese Effekte definitiv eintreten können. Und ich finde es spannend, vor allem sich die Frage zu stellen, was sind denn jetzt so die Berufe, die jetzt akut gefährdet sind und welche, die vielleicht eher weniger gefährdet sind. Und da ist ja jetzt seit wenigen Jahren hat sich das Blatt gewendet und gerade Handwerksberufe scheinen ja eher noch, sag ich mal, länger Bestand zu haben. Ich sage immer scherzhaft, der Klempner, das ist der Zukunftsberuf. Weil ich glaube wirklich, also bis der Optimus Prime Roboter so gut ist, dass er einen Klempner komplett ersetzen kann, da werden noch viele Jahre viele Jahre vergehen. Das heißt wirklich so, sag ich mal, so wendige Handwerksberufe, wo man eben nicht jeden Tag exakt das Gleiche macht, die werden sehr schwer automatisierbar
selbst
sein.
Wenn das ist, brauchst du für den dann mindestens 3 Menschen, um das Ganze zu warten und in Betrieb zu nehmen. Da bin ich überzeugt.
Ja, genau. Und das ist ja auch eine Preisfrage. Ja, ne? Ja, diese klar. Systeme müssen dann ja auch erstmal günstiger sein als der Mensch.
Ja, aber dann können wir ja sagen, also ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass jetzt das positive Bild der Folge oder so, aber den Arbeitsmarkt KI-ready zu machen, das macht der Mensch nach wie vor und da haben wir noch einiges vor uns. Da wage ich mich mal zu einer Vorhersage, dass ich heute eher, also ich gehe nicht nach Hause und kann heute nicht schlafen. Ne? Auch wenn wir über Dinge gesprochen haben, die einem das so vermuten lassen. Ja. Aber ich glaube, dass wir doch diese Prozesse im Griff haben und ich glaube auch, dass an vielen Dingen dann natürlich jetzt auch, ja, Effekthascherei zum Teil mit dabei ist, auch Wichtigmacherei, ohne das jetzt irgendjemandem unterstellen zu wollen. Ich finde es auch gut, dass diese mahnenden Worte alle mit dabei sind und die müssen auch gehört werden und wir müssen auch den Prozess konstruktiv gestalten, aber ja, ich glaube schon, das wird ein spannendes Thema sein, was wir heute nicht abschließend klären können, sondern was uns jetzt massiv begleiten wird und das wird, glaube ich, ein Prozess. Ne?
Ja, und was ich aber das Schöne finde, im Gegensatz zu anderen Wellen, es könnte nicht einfacher sein, sich mit der Technologie mal auseinanderzusetzen und das kann ja wirklich jeder Einzelne bewerten. Man kann quasi beispielhaft sich mal eine Tätigkeit rausnehmen aus seinem Arbeitsalltag und wirklich mal schauen, wie gut kann die KI das lösen? Kann sie das überhaupt lösen, was ich für eine Aufgabenstellung hier habe aus meinem Arbeitsalltag? Oder kommt da nur Quatsch bei raus? Ich kann das selber auch nicht beantworten. Das hängt sehr, sehr stark von der individuellen Tätigkeit ab. Und das Beste, was passieren kann, ist, dass man halt was für sich entdeckt und dass man feststellt, wow, das geht ja, auf neue Ideen kommt und vielleicht anfängt, Dinge zu tun, die man schon immer mal machen wollte, aber wo man einfach nie die Zeit für hatte, das anzugehen. Also das ist das, was ich auf jeden Fall für mich entdeckt habe. Und ich hoffe einfach, dass wir sehr viele Dinge sehen werden, auch in Zukunft von Menschen, die früher einfach nicht die Möglichkeit hatten, gewisse Dinge zu tun. Und Angst ist einfach kein guter Berater, glaube ich, in dem Gebiet. Da sollten wir schon Mut machen und die Leute bestärken, diese Systeme kennenzulernen, selber wirklich auch, sage ich mal, das eigene Denkvermögen nicht abzuschalten, auch zu bewerten. Und vieles ist sehr stark gehypt. Das ist so. Also es ist wirklich sehr schwierig, hochwertige Informationen zu finden, wenn man sich auch durch soziale Medien kämpft in dem Bereich. Weil natürlich muss man bedenken, diejenigen, die aktuell am meisten davon profitieren, das sind diejenigen, die sozusagen die Schaufeln herstellen. Es gibt da so ein schönes Meme, dass man quasi sagt, also bei einem Goldrausch verdienen nicht die Goldgräber, sondern diejenigen, die die Schaufeln verkaufen. Und ja, der größte Schaufelverkäufer ist, ich mag ihn, er ist sehr sympathisch, Jensen Huang, CEO von Nvidia, aber der ist definitiv der größte Schaufelverkäufer.
Er redet uns allen ein, dass wir KI machen müssen. Ich habe neulich gesehen, war er wieder auf irgendeiner Bühne und hat gesagt, endlich die Europäer, die bauen jetzt richtig KI-Center auf und alles mit Nvidia-Technologie. Endlich haben sie es verstanden, die werden so gut wie die Amis und wie China und so, weil die haben jetzt hier für Milliarden und Milliarden bei mir eingekauft und so. Ne? Ja. Also da hat er jetzt seine Schaufel losgeworden. Aber jetzt ganz zum Schluss. Du hast jetzt neulich einen ersten Livestream gemacht und dort live gecodet. Ich muss ehrlich, ich hab's mir angeguckt, auch mit meinem Sohn zusammen, der wollte auch unbedingt gleich reingucken und ich sah jetzt nicht durchgehend entspannt aus.
Nee, also es war genau das Gegenteil davon. Und natürlich muss man dazu sagen, ich habe jetzt das erste Mal so einen Livestream gemacht, hatte mich auch nicht gut vorbereitet, absichtlich nicht, sondern ich wollte das wirklich mal auf die Probe stellen. Das heißt, alleine einerseits mit der KI zu sprechen und der KI die Aufgabenstellung zu vermitteln und gleichzeitig dem Zuschauer und der Zuschauerin zu erklären, was jetzt ich gerade mache und was ich mir überlege, das war schon extrem anstrengend und gleichzeitig auch dieser Zeitdruck. Also unter Zeitdruck etwas erzeugen zu wollen, was dann auch Hand und Fuß hat und funktioniert, das ist schon echt anstrengend. Und ich habe selber Dinge festgestellt, diese KI-Agentensysteme sind extrem mächtig, gerade im Coding-Bereich. Gerade wenn man selber jetzt nicht der Coder vor dem Herrn ist und das von Hand sowieso niemals auch nur annähernd in der Geschwindigkeit machen könnte, dann kann man damit plötzlich Dinge erzeugen, die man einfach so nicht hätte erzeugen können. Es ist aber halt faszinierend, weil man kommt dann in so einen Modus, dass man quasi die KI einfach einsetzen, wenn man weiß, man hat jetzt zum Beispiel die Credits, es gibt da aktuell noch solche Flatrates. Ich glaube nicht, dass es lange noch so bleibt. Also aktuell versuchen die einen auch so ein bisschen anzufixen damit, dass man halt natürlich in eine gewisse Abhängigkeit auch rutschen kann. Und man will quasi immer weitermachen und wenn man quasi mal im Leerlauf ist, dann denkt man sich, oh ja, ich verschwende ja jetzt gerade so sozusagen die Kapazitäten, was natürlich absolut bekloppt ist, wenn man darüber nachdenkt. Und gleichzeitig ist auch das Phänomen, du drückst auf einen Knopf, fragst nach etwas und entweder kommt was Gutes raus oder nicht, drückst nochmal drauf. Es hat auch schon fast Glücksspielcharakter. Also das wird spannend sein, das zu beobachten. Also ich merke da selber solche Phänomene und gleichzeitig muss man sich jetzt daran gewöhnen. Man hat jetzt quasi 100 Praktikanten, denen man plötzlich Aufgaben geben kann. Und das muss man ja auch erstmal lernen, zu delegieren und Aufgaben klar zu beschreiben, wo man vielleicht früher aus seinem eigenen Kopf die Sachen sehr gut übersetzen konnte, direkt in Lösungen, muss man das jetzt erstmal jemandem erklären und dann sozusagen auch überprüfen. Und das ist teilweise anstrengender, als es dann vielleicht von Hand selber zu machen. Und was ich auch gelernt habe, ist, es ist wirklich nicht zu ersetzen, einfach auch mal Zeit ins Land verstreichen zu lassen und über Problemstellungen nachzudenken. Das kann die KI nicht ersetzen. Wir sind fast schon, muss man sagen, der Flaschenhals. Die KI könnte, wenn man ihr Aufgaben geben würde, aber du musst ja wissen, welche Aufgaben du der KI geben willst. Du musst ja wissen, was für eine Problemstellung du lösen wirst. Und letztendlich entwickeln wir diese Systeme ja für Menschen und ich glaube, wir werden nicht darum herumkommen, halt weiterhin einfach auch Zeit ins Land verstreichen zu lassen, über Dinge längere Zeit nachdenken zu müssen. Man hat auch solche Aha-Erlebnisse, wenn man gerade mal an was anderes denkt. Unter der Dusche kommt sowas häufig. Das sind so Phänomene. Dafür muss man erstmal anfangen, mit diesem System zu arbeiten, bis man überhaupt dann diese Erkenntnis plötzlich hat.
Deswegen ist das so wichtig und finde ich es auch so gut, dass du das machst und das so ehrlich und offen einfach in die Community teilst, in die Leute, die das anschauen können, weil ich glaube, dann kriegt man ein Gefühl dafür, wie diese Transformation tatsächlich momentan vonstatten geht und was es auch heißt. Und oh, ich sehe das bei den vielen Kolleginnen und Kollegen, ich sehe es natürlich bei dir, bei meinem Sohn, da ist schon Speed dahinter, die Leute wollen und sind motiviert und müssen Spaß haben und ich glaube an so Beispielen lernt man dann für sich selber, sich damit auseinanderzusetzen. Also ich konnte mich da sofort wieder finden, als ich zum ersten Mal mehrere studentische Hilfskräfte hatte und dann war ich auf einmal überfordert damit. Also mit einem konnte ich super zurechtkommen und dann hatte ich drei auf einmal, die standen dann vor meinem Büro und ich sagte, ich habe gar nicht Arbeit für die vorbereitet und meine eigene Arbeit konnte ich nicht machen, weil ich mir was strukturieren muss, damit ich die zum Arbeiten bekomme. Und dann sollte es auch was sein, was mir wieder hilft. So, das war dann fast schon sekundär wichtig, würde ich sagen. Hauptsache, ich habe die unter Feuer bekommen. Also das ist schon spannend und das sind alles so Phänomene, die trifft man dann wieder. Also von daher, wir müssen einfach den Speed hochhalten.
Den Speed hochhalten. Einerseits dürfen wir uns nicht dabei verbrennen. Also ich glaube, es ist wirklich immer noch wichtig, zwischendurch auch mal eine Pause einzulegen und zu sehen, dass die Welt sich auch weiterdreht, auch wenn man vielleicht mal jetzt nicht einen Tag mit der Thematik auseinandersetzt. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir jetzt nicht alle, sag ich mal, ins Rabbit Hole abdriften müssen, sondern die Technologien sind zugänglich, man kann sie ausprobieren, man kann sie nutzen, aber am Ende des Tages gibt es sehr viele menschliche Eigenschaften, die wir, glaube ich, jetzt in den nächsten Jahren auch wieder entdecken werden, die vielleicht diese KI-Systeme dann doch nicht erfüllen können. Und aktuell wird es, sag ich mal, durch die ganzen News und Benchmark-Rekorde sehr, sehr überdeckt. Aber wenn wir diese Systeme dann erstmal im Einsatz haben, stellen wir, glaube ich, viele Dinge fest, die wir jetzt noch gar nicht vorhersehen können.
Ja. War mal wieder eine super spannende Folge.
Ja, war wie ein Sprint hat sich das angefühlt.
Ja, der letzte also. Sprint. Den genau, wir hier gemeinsam machen. Aber ich fand das, also einfach dieses Zukunftsszenario nochmal zu diskutieren, was irgendwie jeden betrifft, das bewegt, man merkt es, glaube ich, an uns beiden, dass es uns bewegt. Aber ich glaube, es ist tatsächlich für jeden einfach
und
unglaublich
nahbar. Das Thema ist
auch,
wie so viele Themen, hat eigentlich, es ist wie ein Fass ohne Boden. Also wir haben jetzt viele Dinge wirklich nur angerissen. Allein das Thema bedingungsloses Grundeinkommen, dazu könnte man bestimmt eine ganze Folge machen und auch unterschiedliche Arbeitssparten sich anschauen. Natürlich können wir wie so immer nur an der Oberfläche kratzen, aber umso mehr interessiert es uns natürlich jetzt, wie ihr das ganze Thema seht. Also wie setzt ihr KI vielleicht schon ein in eurem Berufsalltag? Habt ihr schon Veränderungen festgestellt? Seid ihr vielleicht sogar davon betroffen, dass es irgendwo vielleicht eine Entlassungswelle in einem Unternehmen gab und das argumentiert wurde mit KI-Systemen, die eingeführt wurden oder eingeführt werden sollen? Lasst uns gerne Kommentare da. Uns würde das wirklich super interessieren, wie das so in der Breite tatsächlich aufgenommen wird, weil letztendlich wir sprechen sehr stark aus der technologischen Sicht und sind auch natürlich in unserer Bubble ein bisschen gefangen, auch wenn wir versuchen, immer nach links und rechts zu schauen.
Tommy, nur zur Erinnerung, du befindest dich seit 19 Jahren im Zustand vollständiger Lebensfreigabe. Deine letzte verpflichtende Arbeitssession liegt exakt 6.939 Tage zurück.
Ja, klar, aber schau mal, Genie, wenn ich hier die Empathiewellen mit der rhythmisch getaggten Motivationsfrequenz so gegeneinander face-shifte, dann entsteht da ein echt sauberer Resonanz-Vibe. Das wäre doch fast zu schade, den nicht zu deployen, oder?
Du befindest dich seit 4 Stunden im freiwilligen Denkraum. Hinweis, seit 18 Minuten läuft dein Termin mit Roman. Thema? Brainstorming, Post-Work-Perspektiven.
Was? Ich dachte, das wäre morgen. Sag ihm, ich komme gleich. Ich muss jetzt nur noch hier den Code überprüfen. Das dauert höchstens so 2-3 Mikrozyklen. Und von daher freuen wir uns über jeden, der uns einen Kommentar da lässt.
Ja, schreibt uns bei Spotify, YouTube, Instagram und seit neuestem auch bei TikTok.
Sehr gut.
Eure Gedanken.
Schön das Hirn frittieren.
Schön. Auf allen Kanälen. Bleibt neugierig, bleibt kritisch und vor allem bleibt dran.
Bis dann.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.